Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast zu Justiz, Politik und Recht. Und wir sitzen heute ausnahmsweise mal nicht nur zu zweit hier, Corinna und ich, sondern wir haben auch noch einen Studiogast mit dabei, Stefan Brink nämlich, den Corinna gleich vorstellen wird. Und macht euch gefasst auf eine ganze Menge Fragen und Antworten zum Thema Datenschutz. Das werden wir heute mal etwas gründlicher behandeln, nicht wahr?
Genau, womit wir auch schon bei den Themen wären. Es wird übrigens auch eine lange Sendung und diesmal können wir es übrigens am Anfang mal sagen. Wer Kommentare und Hinweise geben möchte, kann das bei uns gerne tun auf unserer Blogseite.
blogs.faz.net/Einspruch.
Ja, weil wir bis jetzt immer total nettes Feedback bekommen haben von Leuten, die gerne eine lange Sendung wollen und die hören aber natürlich auch bis zum Schluss und können dann auch wissen, auch wo sie ihr Feedback geben sollen, aber vielleicht die, die schon vorher Schluss machen, den wollte ich mal am Anfang sagen, bitte gerne einfach auch von Ihnen Feedback, das freut uns immer. Aber jetzt sind wir gleich beim Thema. Stefan Brink ist nämlich hier bei uns direkt aus Stuttgart heute angereist. Das ist der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg und Informationsfreiheitsbeauftragter, also auch zuständig für uns Journalisten. Herzlich willkommen, Herr Brink.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, und wir haben die ganze Woche über schon Fragen gesammelt, mit denen wir Sie gleich bombardieren wollen zum Datenschutzgrundverordnung. Da gab es ja, seitdem sie in Kraft ist, eine ganze Menge Verwirrung seit dem 25. Mai und hat auch Ihre Arbeit nicht einfacher gemacht. Deswegen wollen wir einfach mal hören, wie es gelaufen ist. Wir haben außerdem noch wirklich drei, finde ich, ganz spannende Themen und wir hoffen sehr, dass wir zu denen überhaupt kommen, weil das wirklich wahrscheinlich...
Könnte ein etwas längeres Gespräch werden.
Genau.
Wir kommen auch nochmal auf den Hutbürger zu sprechen. Ich muss meine eigene Kommentierung aus letzter Woche da kritischer Revision unterziehen. Aber das können wir auch wunderbar einflechten in das Gespräch mit Herrn Brink. Genau. Und danach, sofern die Zeit es erlaubt, haben wir dann noch was?
Der Staatstrojaner, da wurden jetzt Verfassungsbeschwerden eingelegt und wir gucken uns mal an, gegen was die sich eigentlich genau wenden. Es gibt Neues aus Bayern, denn da wird tatsächlich überlegt von den zuständigen Verwaltungsrichtern, ob sie jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Zwang anwenden können bei der bayerischen Landesregierung, um sie zu zwingen, tatsächlich auch Gesetze einzuhalten. Das ist schon ein wirklich ziemlich beispielsloser Vorgang, den wir uns auch mal genauer angucken wollen.
Ja, also nämlich namentlich die Erwägung, ob man nicht bis hoch zu Markus Söder himself oder eben die zuständige Ministerriege in Erzwingungshaft verfrachten könne, weil sie sich seit Jahr und Tag weigern, den Luftreinhalteplan so zu ändern, wie sie eigentlich müssten. Genau, und schließlich haben wir auch...
Ja, das ist ein ziemlicher Kracher, genau. Und dann geht es eben auch noch um ein sehr delikates Thema, ein sehr emotionales Thema, nämlich die Organspende und wie Bürger dazu gebracht werden können, tatsächlich über ihre Organe so zu verfügen, dass andere vielleicht nach dem Tod profitieren können. Da soll es jetzt eine Widerspruchslösung geben, all das auch
hochkontrovers.
Genau, und das wollen wir hier auch nochmal uns genau angucken. Übrigens, die Erzwingungshaft
ist zugleich das gerechte Urteil. Ist in dem Fall der gerechte Hinweisbeschluss, denn noch ist ja niemand in Haft, aber ihr wisst ja, das fassen wir etwas in einem etwas weiteren Sinne auf, diesen Begriff, das gerechte Urteil. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zu Herrn Brink.
Und vielleicht mal ganz offen die Frage für Sie, was hat sich eigentlich für Sie, Herr Brink, als Datenschutzbeauftragte so geändert seit dem 25. Mai? Rennen Ihnen die Leute die Bude ein?
Ja, das ist ganz eindeutig so. Was hat sich für uns geändert? Ja, zunächst mal hat sich die Rechtsgrundlage geändert, auf der wir arbeiten. Und das ist kein kleines Ding, mit europäischem Recht umzugehen, muss man lernen. Muss man auch tatsächlich sich in vielen Bereichen umstellen. Und das versuchen wir als Behörde, das zu lernen, das besser zu machen als manche andere, die vielleicht nur ganz kurz mal reingeschaut haben in die Datenschutzgrundverordnung. Und ja, es hat sich auch verändert, die Aufmerksamkeit. Wir werden von sehr, sehr vielen inzwischen gefunden, was wir auch wollen. Wir sind keine Behörde, die sich versteckt, sondern wir sind eine Behörde, die in erster Linie Beratungsaufgaben wahrnimmt.
Wer kommt denn da? Also sind das Unternehmen, Mitarbeiter oder Vereinsmitglieder, Vereine?
Alles, was Sie sich vorstellen können. zahlenmäßig am stärksten sind die Bürgerinnen und Bürger, die zu uns kommen und sich darüber beschweren, ich bin im Supermarkt aufgenommen worden per Videokamera, das möchte ich nicht, dürfen die das eigentlich? Aber es kommen genauso, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns inzwischen geworden, es kommen Unternehmen zu uns, die sagen, wir haben hier ein neues Geschäftsmodell, wir haben das geprüft, wir glauben, das geht datenschutzmäßig, guckt ihr bitte mal drüber und gebt uns mal einen Hinweis, wo es haken könnte. Auch das spielt eine große Rolle und das ist super, wenn wir da einbezogen werden können, weil sich so im Vorfeld einfach wahnsinnig viele Probleme vom Tisch räumen lassen. Mhm. Aber es kommen genauso öffentliche Stellen zu uns, Ministerien, Behörden, die entweder von uns wissen wollen, was ändert sich durch die Datenschutzgrundverordnung jetzt für unsere Arbeit, oder die einfach auch zum Teil Schwierigkeiten haben mit bestimmten Themen bis hin zur Informationsfreiheit, die ja auch schon erwähnt wurde, dass Behörden in Baden-Württemberg seit 2016 ihre Aktenschränke öffnen müssen und alle Informationen, die sie haben, rausgeben müssen. Das ist sozusagen die Gegenrichtung zum Datenschutz. Bürger fragen nach Informationen bei Behörden und dann gibt es häufig Streitfälle, was geben wir raus, was geben wir nicht raus. Auch da stehen wir Rede und Antwort.
Vielleicht gehen wir einfach mal ein paar Fälle durch, denn wir haben uns tatsächlich, es hat in den letzten Wochen wahnsinnig viel Missverständnisse, glaube ich, auch gegeben und Merkwürdigkeiten, die einem tatsächlich inzwischen im Alltag begegnen. Und das war so ein bisschen ja auch der Anlass, warum wir das Ganze hier machen. Wir fangen mal klein an und enden auch nicht beim Hut Bürger, aber wie gesagt, den nehmen wir auch noch auf. Mhm. Aber bleiben wir vielleicht einfach mal bei den ganz simplen Fotos, also Fotos bei Schulveranstaltungen. Letztens, wie gesagt, die Anekdote bei einer Einschulungsfeier soll nicht fotografiert werden, soll nicht die ganze Gruppe fotografiert werden, sondern das macht die Schule und gibt dann erst nach Einverständniserklärung die Fotos raus. Wohlgemerkt zum privaten Gebrauch, also da wird nichts auf die Webseite gestellt. Wie verhält es sich damit? Ist das schon Hysterie oder ist das angemessen jetzt in diesem Zusammenhang?
Naja, wir haben jetzt schon gerade im Zuge auch der öffentlichen Diskussion rund um den 25. Mai, rund ums Inkrafttreten der Grundverordnung, sehr, sehr viele Diskussionen erlebt, auch überspannte Diskussionen, auch ja bis hin zur Hysterie. Hm. Und da ist leider in vielen Fällen auch ein falsches Bild entstanden vom Datenschutz. Als seien wir jetzt die Kommunikationsverhinderer oder die ja überall bei allen Dingen, die Spaß machen, den Saft abdrehen. Das sind wir nicht. Waren wir vorher auch nicht und können wir auch gar nicht sein. Wir sind eine staatliche Stelle, die berät und in Ausnahmefällen auch mal sanktioniert. Was ist das? Was hat sich mit den Fotos getan? Eigentlich nicht so viel. Die schlimmste Reaktion übrigens, die ich gesehen habe, ging auch groß durch die Presse. Das waren Bilder aus Kindergärten, genau. Wo dann die armen Kinderchen mit Bildern konfrontiert wurden, wo die Spielkameraden geschwärzt waren. Also was ehrlich gesagt Schlimmeres.
Ein schrecklicher Anblick.
Kann ich mir nicht vorstellen. Was sollen die armen Kinder denken, wenn sie sich auf dem Bild entdecken und links und rechts Freundin, Freund sind auf einmal ausgeixt.
Das war so ein Erinnerungsbuch, was, glaube ich, weitergegeben wurde. Ne? Also,
ja, das war eine ganz, ganz schlimme Reaktion auf die Datenschutzbutter. Und angeblich vollkommen überzogen.
Das ist sozusagen, man kann dieses Erinnerungsalbum noch getrost machen, auch mit den Fotos der Kinder aus der Gruppe, damit dieses Kind, was dann geht.
Können wir das mal rechtlich verorten? Also es ist ja schön, dass man das kann.
Ja,
aber
ja.
Weil nämlich, welcher Erlaubnistatbestand da eingreift?
Ja, es hat sich durch die Datenschutzgrundverordnung nichts Wesentliches geändert. Es gibt
in diesem Bereich.
In diesem Bereich hat sich viel geändert, aber dort nicht so viel. Es gibt leider in dem Bereich, muss ich vorausschicken, eine gewisse rechtliche Auseinandersetzung, die noch nicht geklärt ist, die im Ergebnis aber keine große Rolle spielt. Das ist die Frage, gilt jetzt eigentlich für diese ganzen Fotografien die Datenschutzgrundverordnung oder gilt nationales Recht, da insbesondere das Kunsturhebergesetz? Die Frage wird unterschiedlich beantwortet. Da gibt es einzelne Stellen, die Bundesbeauftragte, auch einzelne Bundesministerien, die sagen, das KUG ist nationale Recht, ist nach wie vor wirksam. Da gibt es eine ganze Reihe von Datenschützern, die sagen, nö, sehen wir eigentlich nicht. Im Ergebnis spielt auch das keine große Rolle.
Wird ja aber übrigens durchaus als krasses Versäumnis der Bundesregierung gegeißelt, das nicht einfach deutlicher klargestellt zu haben,
wie das Konkurrenzverhältnis. Ja, da können wir uns sofort darauf einigen. Bei solchen Fragestellungen, die im Umfeld, das geht um den Artikel 85 der Datenschutzgrundverordnung, die gut hätten geklärt werden können, das sozusagen laufen zu lassen und jetzt im Wege der Notifikation, das ist der 85.3, wo jetzt also die Bundesregierung der EU-Kommission mitteilt, übrigens, wir haben noch nationales Recht, das gilt weiter. Und da wird dann wahrscheinlich irgendwann mal auch das KUG mitgemeldet werden. Das auf die, durch die Hintertür eine Rechtslage zu klären, ist ganz schlecht. Das hätte man klar und eindeutig machen können.
Aber hier spielt es auch gar keine Rolle, sagen Sie, sondern ganz klar, das ist ein Ausnahmetatbestand wahrscheinlich. Ne?
So ist es.
Wo findet er sich? Wie heißt er genau?
Ja,
ist das Schlagwort, was man der Kindergärtnerin entgegenwerfen soll, wenn man so etwas hat? Oder der Schulleiterin.
Ja, zunächst mal Frage nach der Rechtsgrundlage. Wir gehen davon als Datenschützer, dass es der Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung ist, der jedenfalls auf der Basis von berechtigten Interessen das Verarbeiten von Daten, zum Beispiel das Schießen von Fotos, nach wie vor erlaubt. Dementsprechend haben wir kein großes Problem damit, dass in dem Bereich Bilder gemacht werden. Es gibt dann immer die Frage, brauche ich die Einwilligung der Betroffenen? Mhm. Und gerade in Kindergärten haben wir eine schöne Tradition, wirklich seit vielen Jahren auch eine gute Umgehensweise damit, dass selbstverständlich dann, wenn die Kinder erstmalig angemeldet werden, die Eltern gefragt werden, wie sollen wir es denn halten mit den Fotos, die gemacht werden, auf Festen oder bei Ausflügen. Seid ihr einverstanden, dass die Bilder von euren Kindern an die anderen Kinder weitergegeben werden oder die Eltern? Oder habt ihr da ein Problem damit? Mhm. Und das erklärt man einmal und es ist auch...
Aber das braucht man schon, diese Einwilligung.
Ja, in dem Bereich brauche ich das schon, weil ich möglicherweise schutzwürdige Interessen habe. Wir sind im 6.1f der Datenschutzgrundverordnung, möglicherweise schutzwürdige Interessen der Kinder habe, die dagegen sprechen können. Die Grundverordnung, auch das übrigens ein guter Ansatz der Grundverordnung, schützt Rechte von Kindern ausdrücklich und ganz besonders. Nennt das auch ausdrücklich im 6 und im 7, dass Kinderrechte bislang nicht ausreichend in den Fokus gekommen sind. Und deswegen muss man das mit berücksichtigen. Dann kommen wir zur juristischen Auflösung. Wie machen wir das jetzt, Verhältnis KUG, DSGVO? Lösung ganz einfach. Die alten Tatbestände 22, 23 KUG lesen wir in den 6.1f rein. Ja, also dort, wo wir bisher ein berechtigtes Interesse gesehen haben und kein überwiegend schutzwürdiges Interesse der Betroffenen, gibt es auch kein Problem unter dem Gesichtspunkt KUG.
Und Schulveranstaltungen könnten dann die Eltern aber auch von den anderen Kindern Fotos machen?
Fotografieren kann ich sowieso mit privatem Hintergrund. Also ich schieße ein Foto von anderen, jedenfalls im öffentlichen Bereich, im schulischen Bereich ist das genauso. Dagegen sagt die Datenschutzgrundverordnung gar nichts, weil diese Zweckrichtung ohnehin von den Verarbeitungsregeln ausgenommen ist. Das ist der sogenannte Haushaltsvorbehalt, der da gilt. Im persönlichen, familiären Bereich darf ich nach wie vor für eigene Zwecke, ohne das Ganze zu veröffentlichen, ohne es zu verbreiten, ohne es werblich zu nutzen, darf ich nach wie vor Fotos machen. Die Frage, die sich dann immer stellt, ist, darf ich es verbreiten, darf ich es weitergeben an andere? Dann sind wir am 6.1f drin. Und dann stellt sich die Frage, kann ich das machen auf Grundlage von so einer Interessenabwägung? Wir empfehlen jedenfalls, wenn es um Kinder geht, immer die Eltern mit einzubeziehen, also eine Einwilligung der Eltern einzuholen. Und dann muss man gucken, entweder die Eltern sagen schon im Vorfeld, ich habe das nicht so gerne, wenn mein Kind fotografiert wird, bitte lasst es sein. Die meisten sagen natürlich, na klar, ist doch eine schöne Erinnerung, machen wir. Und die meisten werden auch zustimmen, dass die anderen Klassenkameraden solche Bilder sehen dürfen. Schwieriger wird es dann schon bei der Frage, stellen wir das irgendwo auf eine Homepage, irgendwo auf eine Schul-Homepage oder ins Netz oder posten wir das bei Facebook. Und da muss schlicht und ergreifend nachgefragt werden und dafür brauche ich Einwilligung.
Genau, aber wichtig sozusagen bei solchen Schulveranstaltungen können Fotos für den privaten und eigenen Gebrauch geschossen werden und da müssen nicht die Einwilligungen von jedem Einzelnen erstmal eingeholt werden.
So ist es. Die Einwilligungsproblematik stellt sich immer erst bei der Frage, wenn die Fotos verbreitet werden sollen.
Genau, okay.
Aber diese Schulveranstaltung scheint mir jetzt auch nicht so schwierig zu sein, weil eine Schule ist ja so ein organisatorischer Rahmen, da kommt das Kind einmal rein, da bleibt es dann etliche Jahre, da kann man am Anfang halt auch irgendwie einmal fragen. Aber sagen wir mal, Kindergeburtstag, da sind jetzt irgendwie auch die Kinder aus anderen Klassen eingeladen. Kein Mensch weiß natürlich, was deren Eltern irgendwann mal zur Frage des Fotografiertwerdens geäußert haben. Jetzt wollen aber die Eltern von dem Kind, das den Kindergeburtstag ausrichtet, schießen da halt Fotos und stellen die auf Facebook oder so, ja.
Facebook ist...
Das sind zwei Fragen. Ja. Das sind einfach zwei Fragen.
Ja, genau. Erstmal schießen sie die Fotos und dann stellen sie auf Facebook, sagen wir jetzt mal. Ohne natürlich die Kinder oder deren Eltern vorher im Einzelnen befragt zu haben, was sie davon halten würden. Das wäre ja schon problematisch, wenn ich es recht...
Der Datenschützer ist da regelmäßig raus bei solchen Fragestellungen, weil das üblicherweise sich im persönlichen familiären Umfeld abspielt, wenn ich zu Hause eine Geburtstagsfeier mache. Das ist nichts, was die Datenschutzgrundverordnung regeln könnte. Die Grundverordnung interessiert sich sofort für das Thema, wenn es darum geht, die Fotos zu verbreiten, also auf Facebook zu stellen. Dann sind wir wieder am 6 gelandet. Und da würde ich meinen, gibt es keinen großen Zweifel daran, dass da die schutzwürdigen Belange der anderen Kinder, die man auch auf Facebook sozusagen öffentlich zur Schau stellen will, wenn man es jetzt ein bisschen massiv formuliert, dass ich dort die Eltern fragen muss, ist das in Ordnung oder nicht? Mhm. Dass ich die Fotos schieße zu Hause, ist kein Problem. Dass ich die Fotos für mich habe und sozusagen in mein Fotoalbum, so es ein solches noch geben sollte, reinklebe, auch kein Problem. Dass ich die im persönlichen Umkreis zeige, auch kein Problem. Aber sobald ich sie nach außen irgendwo auf eine öffentliche Plattform stelle, muss ich selbstverständlich die Eltern fragen, ob das geht oder nicht.
Das Gleiche gilt eben für den Arbeitsplatz. Also Betriebsfeiern ist ja auch so ein Klassiker, ne? Oder wenn man hier mal, wir knipsen uns in diesem Umfeld auch das eine oder andere Mal. Dann, wie gesagt, das eigentliche Fotografieren in Ordnung.
Ja, da ist der Unterschied besteht dann darin, dass wir in einem betrieblichen Umfeld regelmäßig tatsächlich in der Grundverordnung drin sind. Das ist dann nicht mehr persönlich familiärer Bereich, das wird durch die Grundverordnung geregelt. Aber das auch ist da
nicht die
Haushaltsausnahme, so ist es. Aber da hilft uns auch die Grundverordnung weiter mit einer ganz klugen Vorschrift, steht in Erwägungsgründen drin, dass nämlich gesagt wird, das, womit der Betroffene rechnen muss normalerweise, was so üblich ist, was man so macht, davon kann man ausgehen, dass das auch in Ordnung ist. Ja, also nehmen wir mal die Betriebsfeier, die fällt unter die Grundverordnung und da wird fotografiert, das ist, glaube ich, inzwischen Usus. Ich glaube, alle Betroffenen rechnen dann damit, dass diese Bilder auch für den betroffenen Kreis, also für den Mitarbeiterkreis auch einsehbar sind.
Ins Intranet zum Beispiel.
Ins Intranet. Klassisch. Da hätte ich jetzt keine Bedenken, davon auszugehen, dass alle auf diesem Stand sind, ja, das wird für uns gemacht. Wenn man solche Bilder allerdings wiederum nach außen schaffen möchte, da würde ich sagen, damit muss nicht unbedingt gerechnet werden. Und dann sind wir wieder in der Frage, wo ist da eigentlich die Rechtsgrundlage dafür?
Wo wir jetzt schon beim Thema Bildaufnahmen und ihre Veröffentlichung sind, vielleicht wäre das ein ganz guter Punkt, um nochmal auf den Hutburger zurückzukommen. Genau. Also ich kann leider auch nicht davon Abstand nehmen, diese Wortschöpfung zu gebrauchen, denn ich finde sie schon sehr lustig.
Ist gut. Sehr gut.
Genau, die also, bringt uns zurück nach Dresden.
Ne? Genau, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, ne? Eben dieses ZDF-Team, was da Aufnahmen gemacht hat bei dieser Pegida-Demo, dann kam dieser Herr mit dem Hut, deshalb wird der Hutburger tituliert, der obendran auch recht wütend schien und das eben hat untersagt. Wollen, sie begehen eine Straftat und so. das ganze Nachspiel
ist ja
vielleicht ein wenig. Aber eigentlich möchte ich ja jetzt trotzdem Partei ergreifen für den Hutbürger. Denn ich finde, nach nochmaligem drüber nachdenken, die Bilder von ihm hätten nicht gezeigt werden dürfen. Also gemacht werden schon, das haben wir ja letztes Mal schon rausgestellt, dass es eben Unterschied gibt zwischen Rechtmäßigkeit der Aufnahme und der Ausstrahlung. Und bei der Ausstrahlung gilt ja, soweit ich das jetzt überblicke, wenn wir mal nach dem KOG gehen, eigentlich der Grundsatz, Demonstrationen dürfen natürlich schon gezeigt werden, solange es quasi so die Menge der Demonstranten ist. Einzelne Demonstrationsteilnehmer im quasi herausgegriffen, aber nur dann, wenn sie irgendwie eine exponierte Rolle spielen, wenn sie da eine Rede halten oder sonst irgendwie eine besondere Stellung einnehmen innerhalb der Demo. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na, das hat er ja doch offenkundig getan. Der ist doch gerade hier das Objekt des Interesses und ist auch aus der Menge rausgetreten, um ja diese Aufnahmen zu untersagen. Aber ich finde, das ist halt genau der Punkt, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Also die Tatsache, dass ich dagegen protestiere, auch vielleicht etwas vehement und in nicht so einem angemessenen Ton, aber mein Gott, also so schlimm war es jetzt auch nicht. Es war sicherlich diesseits des 185. StGB, was er da gemacht hat. Ja. Also die Tatsache, dass ich dagegen protestiere, dass mein Bild aufgenommen wird, kann ja in sich nicht ein Heraustreten aus der Masse sein, welches es rechtfertigt, dann mein Bild zu zeigen. Das wäre ja wirklich voll ins Absurd. Und das ganze Nachspiel, was die Sache gehabt hat, dass die Polizei die dann so lange festgehalten hat, dass der Kretschmer sich irgendwie bemüßigt fühlte, sich dazu zu äußern, dass das zu so einem Politikum wurde, kann man natürlich sagen, ja gut, das erhebt ihn ja jetzt aber irgendwie zu so einer Art Person der Zeitgeschichte, wenn man so will, vorübergehender Art zumindest. Aber das, finde ich, kann man ihm nicht zurechnen und auch nicht auf dem Rücken seiner Persönlichkeitsrechte austragen. Das hat der Mann doch unmöglich wissen können.
Also ich würde tatsächlich dagegen halten und dann haben wir den Schiedsrichter Herrn Brink, der ja dann einschreiten kann. Ich bin eben einfach der Meinung, dass es ihm eben nicht nur um sich selber ging und sich selber zu schützen, sondern tatsächlich auch, so sehe ich das, was dann infolgedessen auch passiert ist, dass er versucht hat, die ganze Arbeit zu torpedieren und zwar für einen längeren Zeitraum eben als nur einfach jetzt filmen sie mal weg. Vor allen Dingen, weil dieses Film, auch das haben wir jetzt oft genug gesagt, ist ja an sich rechtmäßig, ja.
Ja, aber es kommt halt immer drauf an, womit, ne? Also er hat es versucht, aber letztlich nur, indem er eine Anzeige erstattet hat. Das ist erstmal jedermanns Recht, die muss auch nicht zutreffend sein.
Aber
und
hat
dass
ja
die Polizei,
45 Minuten gedauert.
Ja, aber das ist das Versäumnis, der Fehler. Also entweder die einfach die vielleicht Unvorbereitetheit, mangelnde Kompetenz oder auch der böse Wille, da wird ja emsig drüber gemutmaßt, der Polizisten. Aber ich finde, das kann man ihm nicht zurechnen. Das wird ihm vermutlich ganz recht gewesen sein. Schien ja schon so, als fände er das irgendwie gut. Aber das ist trotzdem sozusagen, er ist nicht, finde ich, nicht der eigentliche Urheber dieser länglichen Unterbrechung.
Doch, also der Urheber ist auf jeden Fall.
Naja, kausal, aber nicht zurechenbar in dem Sinne, dass ihm die Hauptverantwortung dafür zu Last zu legen wäre, sondern die Hauptverantwortung, finde ich, liegt bei der Polizei, die das dann eben so, also wenn ich mit irgendeinem Quatsch zur Polizei gehe und die Polizei dann aber wegen dieses Quatsches wirklich tätig wird, dann bin ich vielleicht irgendwie der Urheber, aber eigentlich sind es doch schon die Polizisten, die dafür die Verantwortung
haben. Die haben jedenfalls eine gewichtige Schuld, aber Herr Brink jetzt. Können sich gerne einbringen.
Ja, gerne. Sie haben natürlich beide recht.
Ah,
herrlich. Bester Gast.
Das Anliegen verstehe ich sehr gut. Das Argument finde ich auch gut. Die Tatsache, dass ein Bürger sich darauf beruft, hört mal zu, ihr habt mich gefilmt und ich möchte das nicht. Ich habe Gründe, die dagegen sprechen. Das alleine kann eine Person nicht herausheben und nicht zu einer Person des Zeitgeschehens machen, wo ich jetzt auf einmal Nachrichtenwert konstruiere. Das kann ich auch nicht im Nachhinein machen. Die Journalisten müssen ja sozusagen in dem Moment, wo sie das aufnehmen, entscheiden, hat das einen Nachrichtenwert oder nicht? Ist das Zeitgeschehen, das wir gerade hier abbilden oder nicht? Und da würde ich auch zustimmen, das hat sich eigentlich erst im Nachhinein entwickelt. So entwickelt, dass der Hutbürger jetzt ohne jeden Zweifel eine Persönlichkeit des Zeitgeschehens ist. Ich glaube tatsächlich, man muss sehr genau hingucken. Allein, er hat eben nicht nur widersprochen, gefilmt zu werden. Das ist nicht spektakulär und auch nicht nachrichtenswert. Er hat aber noch mehr gemacht. Er ist aus meiner Sicht möglicherweise nicht in strafrechtlich relevanter Form, aber doch sehr offensiv auf die Presse zugegangen. Er hat sehr offensiv zum Beispiel von einem Festnahmerecht gesprochen, das er angeblich hätte. Er hat die Polizei hinzugezogen. Und hat insgesamt damit auch angeknüpft an eine über den Einzelfall hinausgreifende Fragestellung, nämlich die Frage, die sich auch schon seit langer Zeit entwickelt und wo wir auch miterleben, wie sie sich weiterentwickelt, und zwar schlecht weiterentwickelt. Die Frage, wie geht die Bevölkerung mit der Presse um? Das ist die uralte Lügenpresse-Fragestellung, die da mitschwingt, dass also früher alle mehr oder weniger die Hacken zusammengeschlagen haben, insbesondere wenn das Fernsehen kam und sich alle geehrt und in besonderer Weise gebauchpinselt fühlten, wenn sie im Fernsehen waren. Und das hat sich grundlegend verändert. Es gibt eine grundlegend ablehnende Haltung von sehr vielen, auch genau in diesem Pegida-Umfeld natürlich, über das berichtet werden sollte, gegenüber der Presse. Es gibt aggressives Vorgehen gegenüber der Presse und das, was er gemacht hat, war aggressiv. Und das, was er gemacht hat, hat sich sozusagen hinentwickelt zu einem Sonderfall, sodass dann nach dem Film, das unproblematisch zulässig war, presserechtlich auf jeden Fall in Ordnung war, dass sich das die Situation hinentwickelt hat zu einem berichtenswerten Vorkommen. Und ich glaube, da muss man immer auch eine gewisse Prognosebreite den Journalisten zugestehen, ist das was Resonanz findet oder nicht. Ich glaube, die lagen richtig mit ihrer Prognose beim ZDF zu sagen, das ist berichtenswert. Und da haken wir mal ein, sodass ich sagen würde, im Ergebnis haben die richtig entschieden. Das Spannende, was in der ganzen Diskussion aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig diskutiert wurde bislang, ist, dass wir die Journalisten in dem Bereich wirklich in eine schwierige Situation bringen. Weil wir ihnen zwar allgemein gesehen sehr große Freiräume geben zur Ausübung ihrer Pressefreiheit, aber bei den einfach gesetzlichen Regeln sie schon immer an die Kante führen. Das ist das, wie das vorhin schon erwähnte Kunsturhebergesetz, wonach sie eben in bestimmten Bereichen solche Bilder verbreiten dürfen. Aber wenn sie dort Fehler machen würden, auch der 33 KUG einschlägig ist, wonach es eine Straftat ist, wenn ich gegen die Vorschriften des KUG Bilder verbreite, ohne einen entsprechenden rechtfertigenden Tatbestand zu haben. Das war übrigens aus meiner Sicht auch das, was im Hinterkopf unseres Hutbürgers herumschwirrte. Er war nämlich nicht nur Hutbürger, sondern er kam ja durchaus aus dem, sage ich mal, Bereich der Sicherheitsbehörden.
Genau,
und in den Bereichen, so ist es,
ne?
Ja, und in den Bereichen weiß man sehr gut und sehr genau, das wissen auch die Polizeibeamten, die ansonsten in der Situation vielleicht nicht ganz vollständig bewandert waren und die Situation nicht vollständig gut erfasst hatten, aber sie wissen regelmäßig, dass es Straftatbestände gibt nach dem KUG, die sie auch gegenüber Journalisten in Stellung bringen könnten. Und insofern, unterm Strich würde ich sagen, ja, das war, entwickelte sich zu einer Situation des Zeitgeschehens und die Journalisten haben richtig gehandelt.
Vielleicht nochmal nachgehakt jetzt bei diesen Straftatbeständen, weil Sie ja auch Informationsfreiheitsbeauftragte sind. Wie häufig kommt denn sowas tatsächlich vor, dass sich Journalisten dem gegenüber sehen?
Ganz schwer zu sagen. Da haben wir eigentlich auch keine nennenswerten Eingaben in dem Bereich. Wir schulen zwar Journalisten, auch durchaus was Informationszugangsfragen angeht, aber mit dieser Frage Konfrontation, zum Beispiel Polizei, Journalisten, werden wir nur relativ selten in Verbindung gebracht. Wir hatten ein großes Verfahren, wo wir auch jetzt demnächst dem Landtag in Baden-Württemberg berichten werden. Das waren die Vorkommnisse rund um den G20-Gipfel in Hamburg, wo Journalisten ausgeschlossen wurden aufgrund sicherheitsbehördlicher Erkenntnisse. Und da stellt sich natürlich dann sofort die Frage, auf welcher Grundlage geschieht das? Was für Informationen speichern eigentlich die Sicherheitsbehörden über Journalisten? Und dann wird es spannend und dann werden wir auch einbezogen.
Und das sind dann eben so Konstellationen, wo tatsächlich schon in der Vergangenheit mal was passiert ist, wo die Journalisten jeweiligen Ärger bekommen haben, aber das eben nicht in einer Anklage oder gar in einer Verurteilung führte, aber wo sich dann die Informationen trotzdem noch in den Dokumenten wiederfinden, dass sie dann gesperrt werden womöglich oder Sanktionen, anderweitige presserechtliche Sanktionen irgendwie fürchten müssen.
Vollkommen richtig. Sie bekommen entweder keine Akkreditierung für bestimmte Veranstaltungen oder sie wird ihnen wieder entzogen, wie im Fall von G20. Hintergrund ist, dass wir eben nicht nur den Heeren und Hochprofessionellen nur Journalisten haben, der auch immer eine gewisse Distanz wahrt zu den Themen, zu denen er berichtet, sondern wir haben auch sehr viele Journalisten, die das nebenberuflich machen oder, sagen wir mal, sehr engagiert. Und die dann
aktivistisch
durchaus auch machen und dann häufig so ein bisschen auch auf der Grenze unterwegs sind zwischen ich nehme an der Demo gegen rechts teil und ich habe meine Kamera dabei und berichte nachher drüber. Und auf dieser Kante, wo ohne jeden Zweifel auch der Artikel 5 Grundgesetz einschlägig ist für journalistische Tätigkeit, auf dieser Kante passiert es nicht selten, dass solche engagierten Journalisten dann auch in den Fokus von Sicherheitsbehörden geraten, indem sie mit der Demo vorne mitstürmen und dann läuft man auch mal über irgendwelche Grundstücke drüber, ohne vorher den Eigentümer gefragt zu haben und schon hat man eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch am Hals. Oder man kommt in Tuchfühlung mit Polizeibeamten und dann hat man auf einmal Widerstandsfragen oder ähnliches.
Ja, oder eben, ne, das hatten Sie ja, glaube ich, eingangs auch schon mal erwähnt, man filmt Polizeibeamte bei ihrer Arbeit, natürlich in der möglichen Erwartung, dass die Beamten selbst da irgendwelche rechtlichen Grenzen überschreiten könnten und man das dann dokumentieren würde und die Polizeibeamten halten das, Klammer auf, zu Unrecht, Klammer zu, für strafbar nach dem 33 KUG ist das, das kommt auch häufiger mal vor. Ne? Die mögen das natürlich auch nicht sonderlich gerne.
Ja, das ist natürlich auch eine ganz spannende, auch juristisch wirklich sehr komplexe Lage.
Ja, wann darf man die Polizisten eigentlich filmen?
Ja, und da vielleicht zunächst nochmal eine Lanze für diejenigen, die an der Front stehen und das ganz kurzfristig entscheiden müssen, dass da zum Teil, wie auch in Dresden, manchmal Fehlentscheidungen passieren. Das muss man einfach zunächst mal zur Kenntnis nehmen und darf das auch nicht zu stark mit irgendwelchen Motivationen belegen, sondern dafür haben wir auch Gerichte, dafür haben wir andere Institutionen, die das nacherklären können. Polizisten bei der Arbeit zu filmen ist zunächst mal aus Bürgersicht eine ganz verständliche Angelegenheit. Der Staat tritt mir in Gestalt des Polizisten mit staatlicher Gewalt gegenüber. Und ich bin derjenige, der von unserer Verfassung mit Grundrechten ausgestattet ist und auch der Auffassung, dass ich hier meine Freiheitsrechte nutze. Und wenn mich da eine staatliche Instanz einschränkt, spricht zunächst mal überhaupt nichts dagegen, das für Zwecke, mögliche Nachweiszwecke zu dokumentieren. Das heißt, Polizisten zu filmen ist zunächst mal naheliegend, dass
also
das passiert.
Übrigens auch nicht nur die Presse, sondern jedermann.
Jedermann, oder? Jeder, der Grundrechte ausübt und der
also
Auffassung...
Also Handy raus und mal...
Ja,
wobei, das wäre in Ordnung.
Nein, es ist komplexer als das. Dann haben wir natürlich das Problem, auf der Gegenseite filme ich Polizeibeamten, die zwar dienstlich unterwegs sind, aber natürlich immer noch zumindest Anteile ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts nicht an der Garderobe abgegeben haben.
Anteile.
Ja, da wird man schon einen Unterschied sehen, ob ich Privatleute filme oder Polizeibeamte, aber... gerade in Situationen, wo ich als Bürger davon ausgehe, da wird in meine Grundrechte eingegriffen, da verhält sich eine staatliche Stelle falsch, gibt es ein sehr berechtigtes Interesse, das auch zu filmen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, jetzt kommt die Reaktion leider manchmal vorschnell oder zu weitgehend von manchen Polizeibeamten, die sagen, das war jetzt ein Verstoß gegen 33 KOG. Also jetzt hast du mich gefilmt und das darfst du nicht. Da sind zwei Denkfehler drin. Der erste Denkfehler ist, der Verstoß könnte ja allenfalls vorbereitet werden. Es geht ja um die Verbreitung von solchen Informationen. Da schließt sich wieder der Bogen zu unseren Teilzeitjournalisten, was natürlich regelmäßig danach auch passiert. Das heißt, die Polizisten finden sich danach wieder in irgendeinem Internetblog oder in irgendeiner kleineren Zeitschrift, Zeitung und wollen natürlich nicht abgebildet werden. Und Tatsache ist, in solchen Fällen kommt es immer wieder dazu, dass gegen Journalisten Verfahren nach dem Kunsturhebergesetz eingeleitet werden, durch die Polizeibeamten. Die Staatsanwaltschaften stellen das relativ schnell ein. Die Gerichte machen das auch platt, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, weil dort eben erkannt wird, das spielte sich im journalistischen Bereich ab und das war okay. Aber es kann durchaus sein, dass Journalisten dann solche Eintragungen ja mit sich schleppen. Mhm. Und wenn es hart auf hart kommt oder dann zum Schwur kommt bei zum Beispiel Akkreditierung für staatliche Veranstaltungen vom Bundespresseamt oder von anderen, dann kann es schon sein, dass solche Sachen rausgezogen werden. Und dann dem Journalisten vor die Nase gehalten werden, beziehungsweise ihm gesagt wird, wir haben den Eindruck, du bist ein Sicherheitsrisiko.
Also vielleicht nochmal, um das festzuhalten, jetzt bei den Polizisten darf man filmen, auch als normaler Bürger, wenn man das Gefühl hat, da ist was im Gange und ich habe es droht ein Grundrechtsverstoß durch die staatlichen Bediensteten, dann habe ich ein berechtigtes Interesse. Wenn die sich konform verhalten und vielleicht einfach nur am Rand stehen, dann vielleicht die totale, aber eben jedenfalls nicht einzelne rausholen. Dann, richtig. Wie ist es bei Demonstranten? Also wir haben ja jetzt schon besprochen, also Presse, Medien, ZDF, ARD, wer auch immer, darf die Kamera draufhalten, sofern sie nicht wirklich einzelne sich rauspicken, die nicht zufälligerweise also sie dürfen einzelne rauspicken, wenn sie Passport Roto stehen, ne? Wenn sie sozusagen einfach den Charakter der Veranstaltung.
Das Zeitgeschehen denken. Abbilden, das ja.
Richtig. Mhm. So, da dürfen das auch noch andere. Wir haben jetzt hier wahnsinnig viele, auch im Zusammenhang mit Chemnitz, wahnsinnig viele Informationen und die von Privatleuten gefilmt wurden. Mhm. Auch da haben wir jetzt im Grunde genommen eigentlich eher, ich glaube, das ist in diesem Fall relativ unproblematisch, weil man nicht einzelne Leute erkennt, aber wenn man einzelne Leute erkennen würde, also auch als privater Bürger darf ich Demonstrationen filmen?
Ja, da sind wir wieder bei der Fragestellung Unterscheidung zwischen Anfertigung von Aufzeichnung und Veröffentlichung. Der Bürger darf filmen. Er macht das regelmäßig zunächst mal für den privaten Gebrauch. Die spannende Frage, die sich dann stellt, darf das veröffentlicht werden? Also darf ich das auf YouTube hochladen oder darf ich das der Presse geben, die es dann auf ihren Kanälen veröffentlicht? Und da stellen sich die Fragen, die wir vorhin gestellt haben. Ist das Teil eines Zeitgeschehens? Ja, ich habe einige Bilder jetzt gesehen aus Chemnitz, wo zum Beispiel gezeigt wird, wie Einzelpersonen, auch erkennbare Einzelpersonen, Straftaten begehen oder andere Menschen verfolgen. Gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Zweifel, dass diese Bilder erstens gemacht werden dürfen, dass man die zweitens auch der Presse geben darf. Man darf sie natürlich auch sinnvollerweise der Polizei geben zu weiteren Ermittlungen. Und dass die Presse solche Bilder dann veröffentlicht, halte ich für jedenfalls Datenschützer und habe nur dort was zu sagen, halte ich für vollkommen in Ordnung.
Okay. Na, wenn Sie das sagen, sind wir jetzt in diesem ganzen Komplex Hutbürger jetzt
durch? Ja, würde ich sagen.
Dann kommen wir nochmal ein bisschen zu profaneren Dingen, denn diese ganzen Adresslisten, ich bin jetzt wieder im Bereich Betrieb, Arbeitsstätte oder auch Klassenliste oder so. Inwieweit ist da die Einwilligung notwendig, um zum Beispiel eine Klassenliste oder hier so eine Mitarbeiterliste zu erstellen? Und in welcher Form muss die gegeben werden, wenn sie notwendig ist?
Da vielleicht auch nochmal vorweggeschickt, wir haben nicht nur eine sehr große Aufmerksamkeit für die Datenschutzgrundverordnung jetzt bekommen, sondern wir haben auch leider eine Fokussierung der öffentlichen Debatte auf bestimmte Punkte. Das Thema Einwilligung wird sehr stark in den Fokus gerückt. Und aus datenschutzrechtlicher Sicht ist die Einwilligung nur ein möglicher Erlaubnistatbestand unter sehr vielen. Und in vielen Bereichen, auch bei den Adresslisten, ist es so, dass wir gesetzliche Grundlagen haben, also gar keine Beteiligung des Betroffenen brauchen. Da ist zum Beispiel häufig einschlägig der Artikel 6.1f, das ist wieder unsere Abwägungsvorschrift, berechtigtes Interesse des Verantwortlichen gegen schutzwürdige Belange von Betroffenen. Ich habe in vielen Fällen auch zum Beispiel auf betrieblicher Ebene vertragliche Grundlagen, dass also die Betroffenen in so einen ganzen Prozess sozusagen einbezogen werden. Und ich habe auch, und dann sind wir beim Punkt, die Möglichkeit, das einwehungsmäßig abzufedern. Aber die Einwehung ist nicht der Königsweg und auch nicht der einzige Tatbestand, um den es beim Datenschutz geht. Wenn ich eine Einwilligung in dem Bereich brauche, und dann nehmen wir mal die sprichwörtliche Geburtstagsliste, die traditionell in Unternehmen oder in Behörden geführt wird, da brauche ich eine Einwilligung, weil nicht erkennbar ist, dass ich dafür eine andere Grundlage hätte. Es gibt jedenfalls schutzwürdige Belange, dass es jedem selbst überlassen bleiben sollte, zu entscheiden, will ich mein Alter, meinen Geburtstag meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber offenbaren oder will ich das lieber für mich behalten? Und diese Entscheidung muss beim Einzelnen sein, deswegen kriege ich das auch über ein berechtigtes Interesse vom Arbeitgeber oder der Personalabteilung oder sonst wem nicht hin. Da brauche ich eine Einwilligung. Und im Übrigen, auch da, um das runterzukochen mal, man kann durch eine rücksichtsvolle Gestaltung der Vorgänge viele Probleme und Konflikte aushebeln. Wenn man zum Beispiel bei Geburtstagslisten darauf verzichtet, das Geburtsjahr mitzuschleppen, mit anzugeben, worum es ja auch eigentlich überhaupt nicht geht. Man will ja der anderen Person zu ihrem Geburtstag gratulieren und nicht zwingend zu ihrem Alter. Dann könnte man schon wirklich, meine ich jedenfalls, die Hälfte aller Beschwerden, die uns auch leider erreicht in dem Bereich, vom Tisch kriegen, indem man sagt, okay, ihr beschränkt euch mal auf Tag und Monat und das Jahr lasst da mal weg. Ja? Und schon habe ich weniger Daten verarbeitet und weniger Konflikte in dem Bereich.
Und die Einwilligung, wie kann die gegeben werden? Die muss ja nicht schriftlich immer erfolgen, das kann auch konkludent wahrscheinlich, ne?
Also ja, das ist ein wesentlicher Fortschritt, würde ich sagen, der Datenschutzgrundverordnung. Wir waren sehr lange nach dem nationalen Bundesdatenschutzgesetz ein bisschen sperrig, was die Einwilligung anging, weil wir gesagt haben, die muss schriftlich erfolgen. Und sie durfte nur ausnahmsweise auch in elektronischer Form gegeben werden. Da ist die Grundverordnung inzwischen wesentlich großzügiger. Sie darf also zum Beispiel durch ein Setzen von einem Häkchen im Internet gegeben werden. Sie darf konkludent auch durch Kopfnicken gegeben werden. Sie wird bei Fotos zum Beispiel häufig durch das sogenannte Posieren gegeben, also indem ich mich hinstelle und den Kameramann anlächle, dann kann der Kameramann davon ausgehen, ja, ich darf schießen. Ja.
Das Foto schießen.
Ja, das, die Einwehung in weitere Tatbestände wäre wahrscheinlich überdehnt. Und deswegen kann ich unter der Datenschutzgrundverordnung leichter mit der Einwehung umgehen. Es gibt auch einen Pferdefuß, auch wenn ich zum Beispiel mit konkludenten Einwilligungen arbeite, ich muss sie nach Artikel 5 Absatz 2 der Grundverordnung dokumentieren können, die Einwilligung. Ich muss also, wenn die Aufsichtsbehörde kommt oder wenn der Betroffene kommt und sagt, warum machst du das eigentlich, muss ich nachweisen können, dass ich das durfte, dass es eine Einwilligung gab. Und das ist natürlich, wenn ich sie schriftlich habe, relativ einfach, dann halte ich dem Betroffenen die Unterschrift vor die Nase und habe gesagt, da, hier, hast doch gesagt, ich darf. Bei konkludenten Einwilligungen muss ich die anders dokumentieren. Das ist bei Fotos wieder relativ einfach. Wenn ich jemanden auf dem Bild habe, der lächelt, den Kameramann sieht, offensichtlich erkennt und ihn anlächelt, dann ist das die Dokumentation für die Einwilligung. Ansonsten müsste der Fotograf oder der Geburtstagslistenersteller andere Formen der Dokumentation finden. Das kann man aber auch ohne allzu große Probleme machen, indem man sich selbst eben aufschreibt. Ich habe ihn dann und dann gefragt und er hat ja gesagt. Würde mir als Aufsichtsbehörde als Dokumentation vollkommen ausreichen. Ja? Es geht darum, dass ich auf Nachfrage Rechenschaft darüber ablegen kann, warum ich das darf. Und das wäre so eine Möglichkeit.
Sie haben eben gesagt, wenn Leute auf Sie zukommen, beispielsweise wegen solcher Geburtstagslisten, daraus entnehme ich, dass das tatsächlich passiert. Also es gibt wirklich Menschen, die wegen solcher Anlässe sich bei Ihnen beschweren. Frage 1, ist da der Datenschutz nicht vielleicht oftmals eher ein Feigenblatt zum Austragen von Unzufriedenheiten, die in ganz anderen Dingen wurzeln? Und Frage 2, einen wie großen Bestandteil Ihrer Arbeit macht solcher Kleinkram, nenne ich es jetzt mal aus, und wie viel Ihrer Arbeit gilt irgendwie den Facebooks dieser Welt?
Wow, ich müsste zunächst mal eine Vorbemerkung zu den Fragen machen, dass mir die ein bisschen tendenziös erscheinen, aber ich beantworte die gerne. Also erstens mal, die Bürgerinnen und Bürger, die zu uns kommen, nehmen ihre Rechte wahr. Das ist kein Kleinkram, das ist, muss jeder selbst wissen, wo er sich angefasst fühlt. Vollkommen richtig, da stecken häufig weitergehende Konflikte hinten dran. Gerade im Bereich Beschäftigtendatenschutz, der mit unser stärkstes Aufgabengebiet ist, hängt es meistens nicht nur an einer Datenverarbeitung des Arbeitgebers, die einem nicht gefällt, sondern da stecken natürlich mehr Konflikte hinten dran. Aber sei es drum, es ist ja das gute Recht eines jeden, auch sozusagen mal klein anzufangen.
Genau, aber das ist ja bei der Nachbarschaft, schreite ich ja nicht anders.
So ist es. Was macht das, welchen Anteil macht das an unserer Arbeit aus? Glücklicherweise einen sehr geringen. Wir sammeln die auch nicht ein und wir wollen auch niemanden ermutigen mit Dingen, die man wahrscheinlich besser face-to-face lösen könnte, zu uns zu kommen. Aber auch dafür sind wir da. Wenn Bürger sich in den Bereichen beschwert fühlen, geben wir die entsprechende Auskunft und klären das auch auf. Aber da würde ich sagen, Geburtstagslisten machen zum Glück vielleicht im Promille-Bereich unserer Aufgaben was aus. Schwerpunkte sind bei uns Beschäftigtendatenschutz. Schwerpunkt ist nach wie vor Videoüberwachung, Riesenthema. Und natürlich die sozialen Netzwerke. Da, oh, da geht's da ab.
Da kommen wir auch. Wollen wir bei der Videoüberwachung mal kurz.
Genau, ich möchte einmal ganz, machen wir gleich. Ich möchte einmal zu den Listen noch mal ganz kurz kommen. Eine letzte Frage, weil ich, als ich in die Schule gegangen bin, gab es von der Schule eine schöne Klassenliste mit den Geburtstagen, Adressen und so weiter. Und die wurde verteilt an alle und dann ging's los bei den Telefonketten. Ja. Sonst hätte man sich ja auch nicht gegenseitig informieren können, dass die erste Stunde ausfällt. So. Jetzt mühsam werden die E-Mails und Adressen zusammenklamüsert, weil sich die Schulen weigern, das zur Verfügung zu stellen. Stichwort Datenschutz. Zu Recht? Oder,
Na klar, zu Recht. Die Daten werden ja durch die Schule nicht erhoben, um sozusagen Callcenter für alle Beteiligten zu sein oder Vermittlungsstelle, sondern die werden aus schulischen Gründen erhoben. Das heißt dafür, die Schule braucht Kontaktmöglichkeiten der Eltern und das weiterzugeben ist eine Zweckentfremdung.
Ja? Nee, aber was mit diesen Telefonketten, die man sich ja auch vorstellen könnte?
Ja, vielleicht zu früheren Zeiten, jetzt müsste ich mal sozusagen historisch grübeln, ob das, ja,
WhatsApp. Nö, für eine WhatsApp-Gruppe brauchen wir ja auch die Telefonnummer.
Ja, dann brauchen sie Mobilnummer. Und noch dazu des Kindes, nicht der Eltern. Also, um es sozusagen auf den Punkt zu bringen, schulische Informationen sind für schulische Zwecke gedacht. Telefonketten mögen früher eine Rolle gespielt haben, vielleicht sogar eine gewisse schulische Berechtigung, um da einfach Kontakte herzustellen. Heute brauchen wir das nicht mehr. Heute kann man auf andere Art und Weise kommunizieren und solche Informationen an die an Dritte, in dem Fall also an Eltern, der anderen Schüler weiterzugeben, da würde ich die Schule schon fragen, auf welcher Grundlage macht ihr das eigentlich? Und das sind auch Punkte, wo ich verstehen würde, wenn sich Eltern beschweren und sagen, hört mal zu, dass ihr mich erreichen wollt, um euch über das rüpelhafte Verhalten meines Kindes zu beschweren. Das verstehe ich vollkommen, lieber Schulleiter. Aber wieso gibt er eigentlich meine Daten?
Aber dass die supernervigen Helikoptereltern, von dessen Klassenkameraden mich jetzt ständig anrufen, ist irgendwie zu viel des Guten. Ja, gut.
Ja, und das muss jeder selbst entscheiden. Und ehrlich gesagt, wir leben in Zeiten, wo die Kommunikation wo es nicht wirklich Hindernisse gibt. Die WhatsApp-Gruppe wird noch bei der Einschulung auf dem Schulhof gegründet und die ist unter Einwilligungsgesichtspunkten kein Eltern großes Problem.
Richtig, also die WhatsApp-Gruppe der Kinder wird gegründet, aber die Eltern stehen dann da und wissen so nicht, wie sie.
Ich vermute
fritzieren.
Gewisse persönliche Schwierigkeiten.
Ja. Es ist halt mehr Aufwand. Aber das wollte ich einfach nochmal erklären. Ja. Jetzt kommen wir zum Video.
Darf ich noch eine Sache hinterher schicken, weil das tatsächlich nicht im Raum stehen sollte. Die kritische Haltung der Aufsichtsbehörden zu WhatsApp ist, glaube ich, bekannt.
Ja.
Die hat einen ganz konkreten Grund und den will ich auch nochmal nennen. Wir haben nichts dagegen, dass kommuniziert wird. Sollen alle so viel und so wichtig miteinander umgehen, wie immer sie können. Das Problem dabei ist, dass wenn ich mich an solchen Gruppen anschließe, dass ich regelmäßig, wenn ich nicht aufpasse, die Kontaktdaten aus meinem Smartphone Richtung WhatsApp schicke. Und das geht nicht. Das betrifft nämlich nicht nur die Kontaktdaten von anderen Schülern oder anderen Eltern, sondern alle Kontaktdaten,
die man auf seinem Handy gespeichert
hat. So ist es. Und auch da gilt der Grundsatz, das kann man wieder verniedlichen und sagen, naja, stell dich nicht so an. Aber es ist ganz eindeutig, die Entscheidung darüber, wem ich meine Kontaktdaten gebe, trifft der Einzelne selbst. Ja. Und diese Daten an einen Dritten, noch dazu an ein böses Unternehmen in den USA, weiterzuleiten, das geht so nicht.
Hat sich WhatsApp da eigentlich schon bewegt? Also weil das ist ja eine...
Die machen sich einen schlanken Fuß und sagen, wir gehen davon aus, dass jeder, der uns Kontaktdaten übermittelt, vorher alle anderen Beteiligten gefragt hat.
Ja. Aber wissen Sie, wie unglaublich umständlich die Welt wäre, wenn wir das alle so machen würden?
Ich bin
ja... Entschuldigung, bitte.
Die Welt war ja früher auch wahnsinnig umständlich. Nö. Also ich meine, ich beiß mir hier die ganze Zeit so ein bisschen auf die Lippen, weil ich ja irgendwie, eigentlich bricht es aus mir raus.
Raus damit.
Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt schreien will die ganze Zeit, anstatt eben
Verbot. Tolle Sache übrigens.
Wie wir es haben. Also, aber gut, ich glaube, dieses ganz große Fass wollen wir jetzt vielleicht.
Ich sage nur einfach auch zur Verteidigung von Herrn Brink und in dieser Position, dass im Grunde genommen es wiederum von WhatsApp eigentlich nicht nachzuvollziehen ist, warum die denn alle Daten aus deinem, das kann man ja auch anders organisieren.
Na klar. Darum geht's ja, aber es macht es schon irgendwie praktischer. Also
WhatsApp braucht das überhaupt.
Für irgendwas werden sie es schon gebrauchen können. Sonst
Für irgendwas bestimmt. Ja. Zwei kleine Hinweise. Erstens, man kann WhatsApp auch nutzen, ohne die Kontaktdaten freizugeben. Ja. Es macht nur nicht so viel Spaß. Weil es umständlich ist und damit nicht die volle Funktionalität hergestellt wird. Und einfach nochmal die Grundüberlegung, die taucht beim Datenschutz immer wieder auf. Schöne neue Welt mit Social Media und allem drum und dran. Klar, unsere Bundeskanzlerin hatte recht, als sie gesagt hat, diese ganze Digitalisierung ist Neuland. Ja? Die Frage ist nur, wer trägt die Lasten dieser Erfahrung, die wir gerade sammeln? Sollte das irgendein Betroffener sein oder sollte das der sein, der verantwortlich dafür ist? Und wenn ich Daten anderer durch die Weltgeschichte schicke, bin ich dafür verantwortlich und kann nicht sagen, stellt euch mal nicht so an. Ja,
ja, ich neige halt dazu, doch tatsächlich genau das zu sagen. Und in einem gewissen Rahmen kann man das natürlich auch schon sagen, weil es natürlich letztlich eben eine Frage des Rechts ist, festzulegen, welche Formen der Weitergabe von Daten eben überhaupt erlaubnisbedürftig sind und
aber
was
das,
man eben
das hinzunehmen hat. Das ist doch eindeutig. Das Recht ist eindeutig in dem Punkt. Das
argumentiere nicht, dass die Rechtslage anders sei, als sie ist, sondern nur, dass sie mir anders wünschen würde. Aber, kommen wir jetzt zu weit. Vielleicht,
kannst du eine Verfassungsbeschwerde einlegen oder irgendwas?
Wittere ich da eine Prise Suffisanz und Hohn in deinem Kommentar, liebe Corinna? Nein, also übrigens zu dem ganzen Thema packen wir euch auch noch einen länglichen Kommentar von mir, nicht schon etwas älteren Datums, aber immer noch lesenswert.
Wir kommen jetzt hier zu dem Videobeweis.
Genau, der wurde eben angerissen. Haben wir ja letzte Woche, glaube ich, als gerechtes Urteil präsentiert, wenn ich mich recht
erinnere. Aber Herr Brink, Sie das alles ganz anders, weil und ich würde mich übrigens schon wieder an Brink anschließen, aber erzählen Sie mal, vielleicht,
so eine Frontenbildung, die ich
hier das ist manchmal so. Wir können hier einfach nochmal das Setting, für die jetzt die Sendung von vergangener Woche nicht parat haben, relativ einfacher Fall, also ein Kiosk und es wurde ständig gefilmt, dann hat die Person, der Beschäftigte was mitgehen lassen, ne? Und dann haben die das
Monate später gemerkt, ausgewertet.
Und haben die gesamten Film, das offensichtlich das Filmmaterial der letzten Monate ausgewertet und schwupp, als habe es man doch geahnt, da ist doch ist zu sehen, wie derjenige tatsächlich die Dinge entwendet. Und da hat eben das Bundesarbeitsgericht den Weg dafür freigemacht, hat gesagt, es ging vor allen Dingen um die Frage, wie lange diese Informationen gespeichert werden dürfen. Ne? Und da waren sie sehr großzügig und haben gesagt, so lange, bis die Ahndung abgeschlossen ist, also die Frist sozusagen. Ja,
solange man es arbeitsrechtlich noch ahnden kann, kann man es auch speichern. Die Aufnahme als solche überhaupt rechtmäßig war oder nicht, soll jetzt die Vorinstanz nochmal prüfen. Aber
Herr Brink kann schon mal das Ergebnis liefern, denn...
Ja, jedenfalls, wenn die Arbeitsgerichte rechtmäßig unter Beachtung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften das entscheiden. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt aus den Schuhen gehüpft bin, als ich die Pressemitteilung gesehen habe, die das BRG rausgegeben hat. Noch haben wir ja die Urteilsgründe nicht und ich hoffe noch, dass die vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch die Kurve kriegen. Das Bundesarbeitsgericht hat in den vergangenen Jahren viel Gutes auch in Sachen Datenschutz gemacht. Die haben sehr intelligente Entscheidungen getroffen zum Thema Verwertungsverbote bei illegalen Überwachungsmaßnahmen. Wunderbar. Die haben Datenschutz in gewisser Weise jetzt in ihr Argumentationsrepertoire aufgenommen, was ja für ein Gericht nicht schlecht ist, dass die gesamte Rechtslage zur Kenntnis nehmen möchte. Was jetzt allerdings bei der Entscheidung passiert ist, das ist vorsichtig ausgedrückt ärgerlich. Es wird nämlich so eine Nebenlinie aufgemacht und es werden genau die Schlussfolgerungen gezogen, die Sie, Frau Boutros, eben angesprochen haben. Offensichtlich dürfen Arbeitgeber jetzt Videoaufnahmen von Mitarbeitern sehr, sehr lange, monatelang, halbes Jahr und länger speichern. Das ist Quark, das stimmt nicht. Das ist rechtswidrig, sowas zu machen. Und wer die Pressemitteilung genau liest, der sieht auch, dass die einzelnen datenschutzrechtlichen Fragestellungen vom Bundesarbeitsgericht ja nicht durchentschieden wurden, sondern nochmal von den Vorinstanzen zu berücksichtigen sind. Zwei kurze Gesichtspunkte. Wir sind ja, Sie sind ein juristischer Podcast. Die Arbeitsgerichte stellen leider, das macht manchmal auch der BGH, sehr stark auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht ab. Das ist die alte Schiene, das ist Richterrecht, das haben die gelernt und das machen die gerne. Und dabei wird leider übersehen, dass das Datenschutzrecht nicht irgendwie der kleine schmächtige Bruder des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist, sondern eine eigenständige Rechtsmaterie, die auch vollständig zu berücksichtigen ist und die anders tickt als das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Datenschutzrechtlich muss man zu der Entscheidung sagen, erstens, Mitarbeiter dauerhaft am Arbeitsplatz Video zu überwachen, ist ein No-Go, hat auch das Bundesarbeitsgericht schon lange entschieden, dass ich nicht den Beschäftigten flächendeckend Video überwachen darf. Geht gar nicht. Also was dort an Zweckbestimmungen durch den Kioskbetreiber genannt wurde, ich gehe gegen Diebstähle von Kunden vor, darf er, und von Beschäftigten, das ist problematisch, das in einen Sack zu werfen. Beschäftigten gegenüber muss er nämlich deutlich zurückhaltender vorgehen. Und auch dafür gibt es übrigens, schöne Grüße ans Bundesarbeitsgericht, dafür gibt es Rechtsvorschriften. Das ist der alte 32.1.2. Steht da drin und da steht ausdrücklich drin, ein Arbeitgeber darf, wenn er Straftaten von Mitarbeitern vermutet, nicht einfach mal draufhalten. Er darf auch nicht anlasslos einfach mal eine Kamera mitlaufen lassen, sondern er braucht, steht im Gesetzestext, kann man nachlesen, zu dokumentieren, tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass ein bestimmter Beschäftigter eine Straftat zu seinen Lasten begangen hat. Und davon ist hier null die Rede und das geht nicht. Das kann man so nicht machen. Also man kann nicht irgendwelche grundsätzlichen Ausführungen darüber treffen, wie lange zum Beispiel ein Arbeitgeber offensichtlich auch ohne jede Kenntnis von datenschutzrechtlichen Vorgaben mal solche Sachen speichern darf und dann sagen, na, um das Datenschutzrecht kümmern sich dann die Vorinstanzen, das geht so nicht. Man muss schon die gesamte Rechtslage in den Blick nehmen und das hat das BAG, in dem Fall der zweite Senat, andere können das besser beim BAG. Leider aus meiner Sicht, das ist ihm einfach nicht gelungen.
Aber Sie haben da eine Sache gesagt, das war zwar vielleicht nur ein Nebenaspekt, aber da würde ich gerne mal drauf eingehen. Sie sagten, das Datenschutzrecht ist nicht der kleine, schmächtige Bruder des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, sondern steht als eigenständige, vollwertige Rechtsmaterie daneben. Mhm. Und das, glaube ich, berührt genau den Punkt, der mich und nicht nur mich bei datenschutzrechtlichen Argumentationen oft stört, nämlich der Eindruck, dass Datenschutz als Selbstzweck betrieben würde. Weil ich würde nämlich gerade sagen, nein. Es geht, wenn es denn überhaupt irgendwie einen berechtigten Anlass im Einzelfall gibt, Daten zu schützen, dann doch natürlich der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder anderer substanzieller Rechtspositionen und nicht der Datenschutz als solcher.
Der Datenschutz der Daten. Das war jetzt rhetorisch sehr geschickt, aus dem eigenständigen Datenschutz den Datenschutz als Selbstzweck zu basteln. Nein, das ist aber juristisch nicht richtig, was Sie sagen. Juristisch ist es so, wir haben seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung ein eigenständiges Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist was grundsätzlich anderes als das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das kann man in vielen Punkten sehen. Der einfachste Punkt ist, schauen Sie mal, es gibt sowas wie postmortales allgemeines Persönlichkeitsrecht. Das gibt es datenschutzrechtlich überhaupt nicht. Wenn Sie tot sind, ist Ihr Datenschutz flöten. Ja? Es gibt viele andere Bereiche. Datenschutz ist niemals Selbstzweck, sondern es geht immer um die Frage, gewinnt jemand dadurch, dass er persönliche Informationen über mich sammelt, Herrschaft über mich? Und das kann man verniedlichen und sagen, stell dich nicht so an. Interessanterweise sagen das aber nur diejenigen, die sich in einer starken Position fühlen. Also, ich habe noch nie einen Beschäftigten gehört, der gesagt hat, ach, ob mein Arbeitgeber jetzt meine Mails liest, ob der eine Videokamera neben meinem Arbeitsplatz aufstellt oder ob der meinen Dienstwagen ortet, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Nee, wer betroffen ist, wer in einer schwächeren Position ist, der beruft sich auf seine Grundrechte und das ist extrem wichtig. Deswegen, es geht nie, also wenn jemand uns Fälle zeigt, wo Datenschutz reiner Formalismus ist, wo es reiner Selbstzweck ist, streichen wir sofort die Segel und sagen, da machen wir nicht mit. Tatsache ist aber, die Fälle, von denen wir reden, da geht es immer um was Substanzielles und die Selbstbestimmung über die eigenen Daten ist, gerade im Zeitalter der Kommunikation und der Digitalisierung, was ganz Wesentliches und jeder, der das am eigenen Leibe mal erlebt hat, was es bedeutet, wenn ein eigenes unschönes Bild auf Facebook auftaucht, was es bedeutet, wenn der Arbeitgeber die Mails mitliest, was es bedeutet, wenn der Arzt bestimmte Informationen aus dem Arzt-Patienten-Verhältnis an Dritte weitergibt, der wird das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht kleinreden.
auf gar keinen Fall. Allerdings sind diese Beispiele, die Sie gerade genannt haben, wo, glaube ich, niemand widersprechen würde, eben ja durchaus alles Beispiele, wo auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht tangiert wäre, ganz massiv.
Ja,
und aber die das Fälle, wo Leute Anstoß nehmen, sind halt, glaube ich, eher sowas wie zum Beispiel, dass es heißt, Dashcams, also müssen wir jetzt nicht im Einzelnen drüber diskutieren,
gerne.
Aber da das sind halt, glaube ich, eher so die Eindrücke, oh, jemand filmt mich mal für 10 Sekunden im Straßenverkehr, meine
aber
Daten. Also
vielleicht, um das nochmal zusammen zu fassen, was Sie eben gesagt haben, das war, glaube ich, der Punkt, den wir letzte Woche übersehen haben, sage ich auch sehr selbstkritisch, das ist eben einfach tatsächlich die Dauerüberwachung beziehungsweise die Überwachung der Beschäftigten ist einfach ein eigenes Thema und ist auch ein sehr sensibles Thema. Und da ist vielleicht die Grundregel, die man sich generell als Beschäftigter und Jurist, aber eben auch nicht nur als Jurist, ich finde das wirklich extrem relevant für alle Arbeitnehmer, dass die eben einfach wissen, dass es Hürden gibt, also Mitarbeiter selber dürfen nicht dauerhaft gefilmt werden. Das ist bei Kunden anders, deswegen haben wir im Supermarkt ja immer den Hinweis und auch die Kameras und die laufen natürlich nonstop, aber explizit die Kassiererin zum Beispiel ist ausgenommen. Das heißt, darf entweder nur also die Kamera
ausschnittsweise
muss so gehängt werden, dass man sie nur partiell sieht, beziehungsweise
sie ausweichen
muss
kann.
Eben auch Möglichkeiten haben, sich zurückzuziehen.
So ist es. Der zweite Gesichtspunkt der BRG-Entscheidung, auch ganz wichtig, das ist eine anlasslose Überwachung, die da gemacht wurde. Der Arbeitgeber hatte, als er die Kamera aufgehängt hat, keinen Verdacht gegen die Mitarbeiterin. Und das BAG sagt jetzt, du darfst diese anlasslos gemachten Aufnahmen speichern, solange du willst. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Anlass, vielleicht kommt irgendwann mal ein Fehlbetrag in der Kasse und dann guckst du nach ein paar Monaten nach, ob du die Bilder irgendwie brauchen kannst. Es tut mir wirklich leid, das hat mit dem geltenden Recht, auch mit dem Verfassungsrecht, nichts zu tun.
Aber können Sie es unter Praktikabilitätsgesichtspunkten nicht total nachvollziehen? Also ich meine, es ist doch nicht gangbar, 12 Stunden Videoaufnahmen jeden Tag zu sichten oder oder eine Inventur jeden Tag durchzuführen, damit ich dann sozusagen den Verdacht sofort habe.
Also das ist jetzt tatsächlich ein Treppenwitz. Erst macht der Arbeitgeber illegale Aufnahmen und dann sagt er, oh, das ist aber viel, was ich durchschauen muss. Erste Auskunft, hör auf, deine Mitarbeiter dauerhaft zu überwachen. Das darfst du gar nicht, dann brauchst du auch nichts nachzugucken. Klar darf der Arbeitgeber und muss auch und soll auch seine Beschäftigten kontrollieren, aber das macht er so, wie er es bisher auch schon immer gemacht hat. Das macht er stichprobenartig und das macht er anlassbezogen. Und einfach mal draufhalten und warten, was passiert, das geht einfach
nicht. Aber hier muss man ganz klar sagen, wenn die Aufnahme so gemacht worden wäre, wie Sie sagen, nämlich so, dass die Kassiererin nicht oder nur ausschnittsweise im Bild gewesen wäre, hätte man nicht gesehen, dass sie die Gelder unterschlägt.
Welche Überraschung. Wenn ich viele Daten sammle, kann ich viel damit machen, aber Datenschutz, Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung bedeutet eben, wir beschränken die Zahl der erhobenen und zu verarbeitenden Daten und sorgen dafür, dass eben nicht ein vollständiges Abbild des Mitarbeiters, wir wollen keine gläserne Mitarbeiter entsteht.
Und dann hätte sich vielleicht was anderes ausdenken können, ne, der Arbeitgeber.
Na klar. Niemand hat übrigens,
das ja gar nicht erfahren. Also,
naja,
wenn er Kassenfehlbestände feststellt, dann darf er selbstverständlich, als Ultima Ratio hat auch das BAG schon lange entschieden, sogar heimliche Videoüberwachung machen, ja. Dann muss das aber bitteschön anlassbezogen sein und er muss, das steht nun mal leider im Gesetz, 32.1.2, Anhaltspunkte haben, die er dokumentiert hat. Da schauen wir übrigens rein als Aufsichtsbehörden. Wir lassen uns vom Arbeitgeber erklären, was hast du denn für Hinweise darauf, dass genau diese Mitarbeiterin diesen Fehler macht, diese Straftat gegen dich. Selbstverständlich darf er sich schützen, aber bitteschön nicht irgendwie und einfach mal draufhalten, sondern nach den klaren gesetzlichen Regeln.
Wir wollen noch mal zu den Abmahnungen kommen, oder?
Ja,
denn das ist ja wirklich einfach das Damoklesschwert gewesen, was hier seit dem, also wie gesagt schon die Wochen vorher, dann so über uns allen hing und alle fürchteten immer nur Abmahnung. Kurze vielleicht Einschätzung schon mal und dann können wir gerne ins Detail gehen. Also ist die große Abmahnwelle da oder ist sie ausgeblieben?
Sie ist noch ausgeblieben. Das ist auch gut so, dass sie ausgeblieben ist. Das war Teil des Hypes, den wir hatten zum Mai hin. Die Abmahnung und die exorbitanten Bußgelder der Grundverordnung. Das waren die zwei Treiber in der Debatte. Das ist nicht glücklich, dass es so gelaufen ist. Ich hätte das Thema viel lieber bürgerrechtlich aufgezogen und den Bürgerinnen und Bürgern klargemacht, ihr bekommt neue Rechte und das ist schön so.
So war es ursprünglich auch intendiert.
Genau. Ja, durchaus. Jan-Philipp Albrecht hatte da auch andere Vorstellungen, aber es ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist und die Verantwortlichen tatsächlich fühlen sich durch das neue Recht massiv unter Druck gesetzt und auch in vielen Bereichen alleingelassen. Und gerade diejenigen, die nicht gewerblich unterwegs sind, also die Vereine zum Beispiel oder auch die kleinen Handwerker, da verstehe ich sehr gut, dass Sie sagen, oh, das ist aber viel verlangt, was ihr da von uns macht. Aber erstens, noch sind die Abmahnungen ausgeblieben. Nicht, weil das nicht abmahnfähig wäre, darüber gibt es einen schönen juristischen Streit. Ich glaube tatsächlich, Verstöße gegen die Grundverordnung sind abmahnfähig, sondern deswegen, weil die Abmahnvereine und die Abmahnanwälte sich noch nicht sicher genug sind und natürlich auch immer ein gewisses Risiko eingehen, wenn sie losschlagen. Wir haben einzelne Fälle auch schon von Abmahnung. Wir sind auch gern in dem Bereich unterstützend dabei. Also wer abgemahnt wird, kann sich gerne an uns wenden und fragen, sag mal, ist das wirklich ein Verstoß, den ich hier begangen habe? Ist das ein gravierender Verstoß? Kann man das irgendwie, kommt man da irgendwie raus aus der Kiste? Da beraten wir gerne, kein Thema. Wir rufen auch nicht nach den Abmahnanwälten. Das sind keine gewünschten Streitgefährten von uns, überhaupt nicht, weil die das Thema verschärfen und sich natürlich in erster Linie mit wiederum den kleinen und einfachen Verantwortlichen anlegen. Bevor wirklich große Unternehmen abgemahnt werden, da trauen die sich eh nicht dran. Ja. Und deswegen ist es auch wiederum eine schiefe Debatte, die ich deswegen nicht anfeuern will. Aber ich bin ganz sicher, es werden in Zukunft mehr Abmahnungen kommen. Ob es eine Welle gibt, weiß ich nicht. Und ich gehe auch davon aus, dass das abmahnfähig ist, was da
ja, das die ist Grundverordnung. Ja, das sagten Sie gerade, ist eine Kontroverse. Und zwar, was ist dann Voraussetzung? Muss ich als Abmahnender mich in einem Konkurrenzverhältnis befinden zu demjenigen, den ich abmahne? Oder kann ich tatsächlich einfach jeden beliebigen Menschen, der zum Beispiel halt eine unzureichende Datenschutzerklärung auf seiner Homepage stehen hat, abmahnen, völlig unabhängig, in was für ein Verhältnis ich zu dem stehe?
Das ist jetzt ein Gebiet, wo ich mich sozusagen auf Datenschutzposition zurückziehe. Mhm. Ja, wo ich sage, also erstens, der einzelne Betroffene muss ich mit Abmahnung eigentlich nicht groß abgeben, der wird durch die Grundverordnung in seinen Rechten so gestärkt, dass also jeder Arbeitnehmer, jeder ansonsten von Datenverarbeitung rechtswidrig Betroffene sich einen Anwalt schnappt und dann einfach gegen den Verantwortlichen vorgeht. Das hat mit Abmahnung zunächst mal nichts zu tun. Mhm. Die Frage, ob das ein marktrelevantes Verhalten ist, die Datenschutzgrundverordnung nicht einzuhalten, ist umstritten. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass die Regelungen der Grundverordnung das keineswegs ausschließen. Und würde da auch immerhin in die Debatte einwerfen, schon zum alten BDSG haben einige Obergerichte durchaus entschieden, dass da Abmahnungen möglich sind wegen Verstößen gegen das BDSG und zwar für Konkurrenten. Ja, um die ging's.
Genau.
Es gab keine bundesgerichtliche Entscheidung dazu. Ich gehe davon aus, wir kriegen da relativ schnell zwei Entscheidungen. Erstens die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der sagt, das nationale Abmahnwesen sozusagen wird durch die Grundverordnung nicht tangiert. Das kann weitergehen. Und zweitens, dass sich auch mal ein Bundesgericht dazu herablässt zu sagen, ja, Grundverordnungsverstöße sind abmahnfähig.
Genau, also das ist vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht so tief drin sind, weil das lustigerweise auch etwas war, was auf Twitter ziemlich vehement diskutiert wurde und auch uns nahegebracht wurde, Ihnen das mitzuteilen oder vorzulegen, das haben Sie ja gesehen. Es ist eben einfach tatsächlich wirklich eine Frage, ob zwischen Wettbewerbern, ja, also der eine kleine Online-Shop gegen den anderen kleinen Online-Shop vorgehen kann, auf Basis eben Datenrechtsverstöße. Und da ist ja natürlich schon, also wenn man auch als Nichtjurist drauf guckt, vielleicht erstmal eine Frage, warum sollte der eine davon betroffen sein, nur weil der andere da Datenschutz nicht richtig achtet? Mhm. Ne?
Weil es eben aus unserer Sicht Marktverhaltensregeln sind, um die es geht. Und ich natürlich im Wettbewerb einen Vorteil davon habe, wenn ich bestimmte Pflichten, Informationspflichten, Datenschutzerklärungen für den Webauftritt bestimmte Dokumentationen, die ich mache, einfach nicht tue. Vielleicht
auch einen schlanken Fuß mache und das eben. Ganze ein bisschen und die anderen, der Wettbewerber
müssen dort investieren, so
genau,
ist es, genau.
Holt Rechtsrat rein, macht alles schön konform und hat eine Menge Aufwand und Sie meinen, dieses Ungleichverhältnis reicht schon, um eine Abmahn.
Das Gegenargument wäre dann wahrscheinlich zu sagen, ja gut, aber ich profitiere ja auch, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, meine Angestellten unter Mindestlohn bezahle, aber trotzdem ist das jetzt irgendwie wettbewerbsrechtlich nicht abmahnfähig, ne? Also das würde ich jetzt mal denken, ist dann so die Gegenposition.
Ja, da verlassen wir uns mal drauf, dass die Bundesgerichte zum 3AUWG ihre Meinung sich bilden.
Ja. Ich hätte, glaube ich, noch zwei relevante.
Also das hier sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall machen, oder? Oder meinst du nicht?
Das hier? Ja, wir kommen aber erstmal zu was anderem. Also erst nochmal zu Newslettern, weil die auch so wahnsinnig relevant sind. Und zwar, also ich kann jetzt eigentlich nicht beobachten, dass da Leute beeindruckt waren von der Datenschutzgrundverordnung. Das war das Einzige, worauf ich tatsächlich gehofft hatte. Ich kriege tatsächlich immer noch rasend viele Newsletter, ohne dass ich jemals irgendwo unterschrieben hätte, eingewilligt hätte, wie auch immer. Wie ist das zu erklären? Stichwort vielleicht auch Adresshandel, ne? Das scheint immer noch ein großer Trend zu sein. Und was kann ich dagegen tun?
Naja gut, Überraschung ist groß. Man konnte gegen das BDSG verstoßen, man kann auch gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Das geht schon und vieles von dem, was sich im Newsletter-Bereich abspielt, ist schlicht und ergreifend rechtswidrig. Ja. Ja. Da wurde auch viel Schindluder getrieben in dem Bereich. Also wir hatten sehr viele Informationsschreiben zum Beispiel entdeckt, wo gesagt wurde, angeblich hast du irgendwann mal eingewilligt, diesen Newsletter zu bekommen. Jetzt informieren wir dich neu und bitte gib uns noch mal eine Einwilligung. Mhm. Da wurde offensichtlich abgesahnt
zum Teil. Bei Dingen, die man natürlich nie hat haben
wollen. So ist es.
Ja, das
so
habe ich auch.
Also da wird Schindluder getrieben. Ich brauche regelmäßig, wenn ich Empfänger eines solchen Newsletters sein möchte, muss ich eine informierte Einwilligung abgeben. Und wenn ich das nicht tue, kann es dem immer noch die Möglichkeit geben, im Wege der Direktwerbung angesprochen zu werden. Die Möglichkeit sieht auch die Grundverordnung vor. Aber ansonsten, ja, muss man leider sagen, da sind noch viele unterwegs, die es drauf anlegen wollen, die Sanktionen der Datenschutzgrundverordnung kennenzulernen. Und das wird unsere Aufgabe sein, das umzusetzen.
So, und womit drohe ich dann jetzt? Ich schreibe immer brav abbestellen, aber kann ich nicht irgendwie herstellen.
Ja, auch selbst da muss man aufpassen. Also wenn Sie mit
abbestellen mit CC Stefan Brink.
Ja, genau. Schöne Grüße
von wenn Sie es mit unseriösen Anbietern zu tun haben, kann es zum Beispiel sein, dass selbst das Abbestellen keine gute Idee sein kann.
Ach du liebes.
Dann wissen die nämlich, dass es deine Adresse gibt.
So ist es. Der schreibt einfach irgendein wirklich unseriöser Schlurch schreibt 1 Million Leute an und testet auf die Art und Weise, gibt es die E-Mail-Adresse eigentlich? Und sie antworten schön und bestellen schön ab und dann sagt er, super, habe ich. Und auf einmal ist ihre Adresse das 10-fache wert im illegalen Datenhandel. Also auch da muss man sehr genau hinschauen, wenn es ein seriöser Anbieter ist, ja, den informieren, abbestellen. Wenn er unseriös ist, würde ich noch nicht mal darauf antworten. Richten Sie das, schicken Sie dessen Infos in den Spam-Ordner. Das stört Sie nicht wirklich. Klar, immer zur Aufsichtsbehörde kommen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wir haben jetzt einen kurzen Draht, das ist doch schön.
Allerdings. Wollen wir noch hier eine Frage vielleicht, die auch über Twitter an uns herangetragen wurde. Die EuGH-Entscheidung zur Verantwortlichkeit von der Betreiber von Facebook-Seiten. Das war, glaube ich, die Landesakademie Schleswig-Holstein oder so. Die eben wie so viele andere auch eine Facebook-Seite betreibt und da so also ein bisschen testballonartig, glaube ich, auch ist die dortige Landesdatenschutzbehörde gegen vorgegangen und ungefähr, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, mit der sinngemäßen Argumentation, die würden partizipieren an den Datenschutzverstößen von Facebook durch den Betrieb dieser Seite. Und das hat der EuGH auch letzten Endes so bestätigt.
Richtig. Da lag der Thilo Weichert gar nicht so falsch.
Ja. Genau, ja. Und jetzt ist hier die Frage, also zum einen war jetzt die Frage, ist das auf den Betrieb von Twitter-Accounts übertragbar? Und ich würde auch die Frage anschließen, so generell für Facebook-Seitenbetreiber, was heißt das denn jetzt? Also, weil auf das Verhalten von Facebook hat man ja keinen Einfluss als Betreiber einer Seite. Also muss man es jetzt einfach lassen oder was folgt daraus?
Ja, eine unmittelbare Antwort und eine mit einem klein bisschen Hintergrund. Auch da wieder die Frage, wer trägt die Risiken und die Lasten der Digitalisierung? Bisher haben sich viele Facebook-Seitenbetreiber einen schlanken Fuß gemacht. Und wenn sich jemand bei ihnen beschwert hat und gesagt hat, was machst du eigentlich mit meinen Daten? Dann haben sie gesagt, ja, weiß ich auch nicht so genau, frag doch Facebook. Und die nicht nur die Verantwortlichkeit, sondern auch die Last sozusagen von, wie wir fest davon ausgehen, illegalen Datenverarbeitung, die im Bereich der sozialen Netzwerke passieren, die Last wurde einfach beim Betroffenen abgeladen. Ich nutze einen Dienstleister, von dem ich bei ein bisschen genauerem Nachdenken schon wissen kann, dass der Dinge tut, die nach unserem Recht nicht statthaft sind, und sage dann dem Betroffenen, der sich bei mir darüber beschwert, oh, eigentlich habe ich damit gar nichts zu tun, geh doch zu Facebook. Ja, das geht nicht, das ist nicht fair. Und deswegen finde ich das sehr gut, was der EuGH dort sagt. Man trägt mit den Anbietern eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Jetzt ein bisschen noch ausgeholt zu der Frage, die ist nämlich, die hat Hintergrund, die Frage, und die ist mit einem Smiley bei mir gekennzeichnet. Die ist nämlich von Malte Engler gestellt worden.
Ja. Und schöne Grüße
das,
an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank, und das macht er auch mit Grund, und das hat er auch mit dem Grinsen gemacht, weil er nämlich weiß, dass ich einen Twitter-Account fahre. Ja, als Datenschutzaufsichtsbehörde machen wir das und
die,
haben auch.
Die muss man übrigens folgen unbedingt.
Ja,
aber man findet sie eben nicht unter Stefan Brink, sondern Landesdatenschutzbeauftragter Baden-Württemberg. Das ist ein
LFDI,
bisschen,
so ist es.
Genau.
Ja. Die läuft auch, wie ich finde, sehr schön und erfüllt ihre Zwecke. Und es ist natürlich wirklich problematisch. Wir haben uns das sehr gut überlegt, ob wir als Aufsichtsbehörde da einsteigen, ob wir da nicht eine falsche Vorbildwirkung auslösen.
Ja. Und Sie sind der Einzige, ne? Übrigens von allen.
Ja, es gibt ein paar andere, die sich in dem Bereich tummeln. Die machen das aber mit der überragend guten Erklärung, sie seien nur privat unterwegs. Ach, und deswegen sei das alles nicht so schlimm. Mich hat das nie überzeugt. Ich glaube, von meinen privaten Anlässen zu twittern, will kein Mensch was wissen, sondern die Leute interessieren sich dafür, was die Aufsichtsbehörde denkt. Und deswegen machen wir das mit offenem Visier, machen das, wie ich finde, mit einer sehr guten Grundlage. Und Antwort an Malte Engler. Man kann, wenn man den EuGH, die EuGH-Entscheidung zu Facebook sich anschaut, mit Berechtigung die Frage stellen, haben wir nicht auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit bei Twitter? Meine Einschätzung lautet jedoch nein. Es gibt Unterschiede bei Facebook-Fanpage-Betreibern und bei Twitterern. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass bei insbesondere der Analyse von Nutzerdaten ich als Facebook-Fanpage-Betreiber doch einen gewissen Einfluss darauf habe, was gemacht wird. Das habe ich als Twitter-Account-Betreiber null. Da würde ich schon einen wesentlichen Unterschied sehen. Aber ich bin immer, und das war sozusagen auch die Bedingung, unter der wir angefangen haben, Twitter zu nutzen, immer vollkommen offen für Argumente und betrachte mich dort auch nicht als festen Einwohner der Twitter-Landschaft, sondern sobald sich, sei es der EuGH, sei es jetzt das Bundesverwaltungsgericht, das ja noch entscheiden muss in der ganzen Angelegenheit Facebook, oder andere sich mit guten Argumenten dagegen stellen, dann werde ich Twitter auch wieder verlassen. Das ist kein Thema. Ich mache hier nicht sozusagen
das geht.
Catch as catch can. Man kann auch wieder rausgehen. Habe ich nicht vor. Wie gesagt, ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, über unsere Arbeit zu sprechen, zu zeigen, was wir machen. Sehr viel der Kommunikation, die wir machen, auch was zum Beispiel Handreichung oder Orientierungshilfen angeht, das machen wir über Twitter. Wir haben jetzt gerade, kleiner Werbeblock, heute freigeschaltet, schöne FAQ-Listen zur Frage, wie gehe ich mit Fotos im Internet um?
Ja, sehr schön.
Wie gehe ich als Verein mit Fotos um? Genau die Themen, die wir vorhin besprochen haben, haben wir eine sehr schöne FAQ-Liste.
Das Zeug. Packen wir in die Shownotes, würde ich sagen.
Das wäre total nett. Und dann hilft das tatsächlich, solche Kanäle zu benutzen. Auch andere machen das aus meiner Sicht sinnvoll. Auch Polizeistellen zum Beispiel nutzen Twitter auch einsatzbezogen. Das kann helfen. Das können sehr gute Hinweise bei Demos und in anderen Kontexten sein. Da verstehe ich, dass es da einen Anlass gibt, jenseits, dass man irgendwie Bella Figura machen möchte. Und wenn man das entsprechend mit guter Basis macht, mit möglichst viel Transparenz, dann geht das aus meiner Sicht. Aber man muss auch deutlich sagen, im Moment haben wir, was Facebook zum Beispiel angeht, noch keine Antworten darauf, was die EuGH-Entscheidung für den Facebook-Betreiber bedeutet. Die gemeinsame Verantwortung wahrzunehmen würde aus unserer Sicht bedeuten, dass man als Betreiber eine entsprechende vertragliche Vereinbarung auch mit Facebook abschließen muss, um klarzustellen, wer kümmert sich um welche betroffenen Rechte. Und noch schwieriger, man muss auskunftsfähig sein. Und da sind wir wieder beim Schwarze-Peter-Spiel. Wenn zukünftig ein Fanpage-Betreiber einem Nutzer keine Auskunft geben kann, was tatsächlich mit seinen Daten passiert ist, dann wird er eben nicht sagen können, fragt auf Facebook, oder ich habe einen tollen Vertrag mit Facebook geschlossen, dass Facebook das beantwortet. Wenn der Nutzer diese Informationen nicht bekommt, steht der Fanpage-Betreiber mit im Regen und wird auch datenschutzrechtlich belangt werden.
Ja. Ich würde sagen, jetzt machen wir hier mal einen Cut. Also ja, mit dem Hinweis, glaube, auch unbedingt auf die Internetseite zu gehen und sich das eine oder andere da mal selbst zu erarbeiten. Aber das scheint auch nicht besonders schwer zu sein. Das machen Sie den Nutzern leicht. Wir, wie gesagt, stellen natürlich auch den Link in die Shownotes und bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich, Herr Brink, dass Sie hier nach Frankfurt gekommen sind und sich den Fragen gestellt haben. Also ich fand es extrem erhellend.
Ja, ich fand es auch spannend. Hat mich.
Ich danke. Gut. Danke Ihnen beiden. Ganz herzlichen Dank.
Richtig. Jetzt machen wir hier mal einen kurzen Cut, verabschieden Herrn Brink auch noch vernünftig und reden dann noch
dann geht's über gleich weiter.
Drei Themen.
Genau. So. Bis gleich. So. da sind wir wieder und kommen jetzt dann, wie eingangs angekündigt, noch zu ein paar ganz anderen Themen, die nichts oder, naja, in diesem Fall vielleicht sogar doch auch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun haben.
Aber ja, beim Staatstrojaner.
Schon das, irgendwie.
Ja, ja.
Aber auch sehr viel mit Strafrecht. Also, das Wort Staatstrojaner ist ja jedem geläufig und zwar nicht erst seit letztem Jahr. Das gibt es nämlich auch schon sehr viel länger, aber letztes Jahr im August hat eine Verschärfung oder eine Ausweitung der Befugnisse der Ermittlungsbehörden stattgefunden. Vorher war es nämlich so, dass der Einsatz des Staatstrojaners nur zulässig war.
Du musst es schon nochmal sagen, was es ist, oder?
Der Staatstrojaner, komm ich gleich drauf. Also Staatstrojaner, gut, machen wir es an der Stelle, ist die Idee, dass die Ermittlungsbehörden einen, ja im Grunde genommen eine Art Virus einschleusen auf die Computer oder Handys verdächtiger Personen, die ihnen dann eine von zwei Sachen ermöglicht. Nämlich entweder soll dieser Virus es ermöglichen, die laufende Kommunikation mitzuschneiden, das nennt sich dann Quellen-TKÜ. Das ist also quasi sinngemäß wie eine Telefonüberwachung, wo ich die Telefonate, die laufenden, mithöre. Nur eben funktioniert das dann halt für WhatsApp, Facebook, Messenger und worüber man sonst so schreibt. Das ist quasi einfach die Argumentation zu sagen, da müsste man jetzt auch gar nicht sehr viel strengere Maßstäbe anlegen als bei einer Telefonüberwachung. Das sei ja im Grunde dasselbe, nur halt angepasst an die modernen Kommunikationsmittel unserer Zeit. Und das andere ist die Online-Durchsuchung, die geht sehr viel weiter. Da kann ich mir im Grunde genommen alles anschauen, was derjenige auf seinem Rechner bzw. auf seinem Handy so hat. Manche ziehen da eine Parallele zur Hausdurchsuchung. Andere sagen aber, nee, ehrlich gesagt geht das sogar noch viel weiter als eine Hausdurchsuchung, weil man einfach, naja, je nachdem wie digital man so lebt, ein Archiv seines Lebens über viele Jahre mit Bildern, Texten und allen erdenklichen Dingen, E-Mails etc. Dort verwahrt hat.
Und bei einer Hausdurchsuchung aber ehrlicherweise dann auch immer die Computer standardmäßig mitgenommen werden oder zumindest Kopien hergestellt werden vor Ort. Ne?
Das ist die kriegt so ein man allerdings auch mit, die Hausdurchsuchung. Ne? Das ist natürlich
das der entscheidende Unterschied.
Bei der Online-Durchsuchung bzw. der Quellen-TKÜ, das weiß man nicht. Und man, naja gut, jedenfalls, das gab es schon länger, aber bislang erstens nur zu präventiven Zwecken, also Verbrechensvermeidung, nicht Strafverfolgung, nachdem ein Verbrechen begangen worden ist. Das wurde dann jetzt eben letztes Jahr ausgeweitet. Jetzt darf es auch zu repressiven Zwecken eingesetzt werden. Und der Katalog der Delikte, bei denen diese Maßnahmen zur Anwendung kommen können, wurde ebenfalls deutlich ausgeweitet. Und das ist eben nicht nur Schwerstkriminalität, die ist es natürlich auch. Aber ich würde auch sagen, mal so im Mittelfeld der Kriminalität sich bewegende Dinge, also irgendwie Geldfälschung und solcher Kram, was jetzt schon so, ist jetzt schon mehr als ein Ladendiebstahl, aber es ist auch auf jeden Fall weniger als irgendwie ein Attentat. Und das wird nun also ganz vehement kritisiert. Und vor allen Dingen, ja, man kann fast, ist fast schneller fertig, wenn man aufzählt, wer keine Verfassungsbeschwerde dagegen erhoben hat. Also es gab jetzt in den letzten Wochen, das ist jetzt auch der Anlass, warum wir darüber reden, eben drei sehr prominent erhobene Verfassungsbeschwerden. Erst von dem Verein Digital Courage, dann von der FDP und zu guter Letzt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, zu deren Mitgliedern übrigens auch Stefan Brink zählt.
Ne? Genau, ein Gründungsmitglied.
Gründungsmitglied, genau. Und da hatten wir ja auch mal den Ulf Burmeier, den Gründer und Vorsitzenden hier in einer der früheren Sendungen, ziemlich zu Anfang des Podcasts. Das ist eben so eine Gesellschaft, die, naja, der Name sagt es eigentlich schon, strategische Klagen erhebt vor Bundesverfassungsgericht in erster Linie zur Verteidigung bürgerlicher Freiheitsrechte.
Genau. Und um das hier vielleicht nochmal deutlich zu machen, das hatten wir jetzt kurz mit Herrn Brink besprochen, aber das ist einfach quasi eine andere Baustelle und so. Und wir wollten die beiden, also vor allen Dingen seine Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter hier in den Fokus stellen und und das hier nicht vermischen. Das nur sozusagen als kleiner Disclaimer.
Warum wir das jetzt nicht auch noch mit ihm?
Genau.
Ja, ist ja auch völlig okay so. Naja, und was argumentieren diese drei jetzt? Also die Verfassungsbeschwerde der Digital Courage, die wollen es, soweit ich es verstanden habe, komplett aus der Welt haben. Dieses ganze Instrument sei sozusagen von Grund auf verfassungswidrig. Das ist ehrlich gesagt aussichtslos, glaube ich. Denn das Bundesverfassungsgericht hat schon mal entschieden im Hinblick auf eben diesen alten Staatstrojaner. Und in seiner Entscheidung gesagt, dass das prinzipiell möglich sei. Ist ja auch irgendwie durchaus nachvollziehbar, weil je mehr sich die Kommunikation ins Digitale verlagert, desto mehr müssen die Ermittlungsbehörden halt irgendwie da auch Zugriffsmöglichkeiten haben.
Also das kann kein ermittlungsfreier Raum sein.
Genau.
Ne? Rechtsfreier Raum ist sowieso nicht, aber ermittlungsfrei.
Und in dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht ein neues Grundrecht aus der Wiege gehoben, nämlich das Grundrecht auf die Integrität und Verlässlichkeit informationstechnischer Systeme oder im Allgemeinen sagt man einfach IT-Grundrecht, welches natürlich beeinträchtigt wird und eben nur unter strengen Voraussetzungen tangiert werden darf durch diese Maßnahmen. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist, glaube ich, soweit ich es überblicke, die vielleicht aussichtsreichste der drei Verfassungsbeschwerden und auf jeden Fall auch diejenige, an der man die Problematik am besten erklären kann, finde ich. Was sagen die? Naja, zum einen richten die sich gegen, verfasst übrigens von dem Rechtsanwalt Gerhard Strate.
Ah, ja.
Den könnte auch der eine oder andere kennen, woher.
Genau, ein ganz legendärer Strafverteidiger aus Hamburg, der schon viele Fälle verteidigt hat. Er ist der Wiederaufnahmekönig. Mhm. Ja. Wiederaufnahmeverfahren gibt es in Deutschland so gut wie überhaupt nicht.
Also nur es sei denn, zumindest.
Erfolgreich. Ja, und es passiert auch tatsächlich sehr selten. Also, und dass das überhaupt versucht wird. Und Herr Strate hat sich da besonders hervorgetan und auch einige erfolgreiche
Wiederaufnahmeverfahren geführt, eben Gustl Mollat zum Beispiel,
ne,
war sein bekanntester Fall. Naja, hier hat er jetzt also für die GFF diese Verfassungsbeschwerde verfasst, wo es eben zum einen einfach um die Reichweite der Reform geht, also die Zahl und Menge der Delikte, die da jetzt erfasst sind. Das kann man sich natürlich vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht da hier oder da was zurechtstutzt. Das wäre jetzt vielleicht nicht übermäßig sensationell, aber natürlich auch schon mal irgendwie ein gewisser Erfolg, wenn zumindest manche Straftaten wieder rausflögen. Aber der interessantere Ansatz ist eigentlich noch, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte sagt, der Staat darf, um diesen Staatstrojaner auf die Systeme der Bürger zu spielen, nur auf bereits bekannte Exploits zurückgreifen. Denn der Witz ist ja, ich kann ja eine Software, der Staatstrojaner ist ja eine Software, nicht einfach aus der Ferne auf irgendjemandes Rechte installieren, wenn der das nicht will, normalerweise. Und wenn ich das eben doch will, dann brauche ich eine Sicherheitslücke.
Genau, ein klaffendes Loch, wo ich reinmarschieren kann.
Genau. Und wie macht der Staat das momentan? Naja, entweder findet diese Stelle CITES selber solche Exploits oder was sie wohl in der Regel eher tun, ist, sie kaufen die an bei Hackern. Es gibt einen regelrechten Markt dafür, es gibt regelrechte Unternehmen, die auf das Auffinden und Verkauf von Exploits spezialisiert sind und behalten die dann eben für sich, um damit den Staatstrojaner aufspielen zu können. Und da sagt die GFF, das sei
perfide.
Ja, es sei perfide und es sei eben einfach ein Riesenproblem für die IT-Sicherheit im Land. Denn wenn der Staat jetzt so einen Exploit kennt, dann heißt das natürlich nicht, dass andere Hacker das nicht auch entdecken können und für ihre ganz eigenen Zwecke nutzen können. Und wenn der Staat diese Exploit gezielt offen hält oder diese Sicherheitslücke gezielt offen hält, um damit seinen Staatstrojaner aufspielen zu können, dann bleibt die aber eben auch offen. Und andere Leute können damit üble Dinge anrichten. Das ist jetzt auch kein komplett aus der Luft gegriffenes Szenario, sondern man erinnert sich letztes Jahr dieser WannaCry-Virus, der alle möglichen IT-Systeme weltweit lahmgelegt hat. Das waren auch nicht nur Computer und Handys, sondern so Krankenhaustechnik und so weiter, basierte auf einer Sicherheitslücke, die der NSA schon seit vielen Jahren bekannt war, die sie aber nicht kommuniziert hat, aus genau dieser Motivation heraus. Also es ist kein völlig hypothetisches Szenario, sondern dieses Problem gibt es schon. Deshalb sagt die GFF, der Staat soll nur schon bekannte Sicherheitslücken nutzen dürfen. Problem natürlich, wenn die bekannt sind, dann werden die von den Herstellern behoben. Das heißt, letztlich könnte der Staatstrojaner dann nur noch auf Handys und Ähnliches aufgespielt werden, wo Leute veraltete Versionen, Betriebssystemversionen drauf haben, ne?
Und eigentlich verlangen sie ja auch vom Staat sozusagen, wenn der Staat Sicherheitslücken entdeckt und sei es auf dem Schwarzmarkt, dann müsste er eigentlich auch dafür sorgen, dass sie geschlossen werden, oder? Missinterpretiere ich das jetzt? Das war so ein bisschen mein Eindruck.
Du interpretierst das genau richtig. Und das ist auch, finde ich.
Und hier tut der Staat eben das glatte Gegenteil. Er beutet sie aus und hält sie offen.
Er kommuniziert sie jedenfalls nicht an die Hersteller. Die können das natürlich auf anderen Wegen rausfinden, aber der Staat behält die halt erstmal für sich, damit er da seinen Trojaner aufspielen kann. Und das klingt ja erstmal alles sehr überzeugend. Ich finde es nicht überzeugend.
Ah ja.
Und ich
warum denn?
Warum?
Konstantin, sag doch mal.
Weil es zwei, für sich genommen, zwei jeweils legitime Erwägungen vermengt, die aber im Ergebnis nichts miteinander zu tun haben. Denn der Punkt ist doch, ja, mag schon sein, dass der Staat Sicherheitslücken kennt und nicht kommuniziert und dadurch das Niveau der IT-Sicherheit im Land sinkt. Das kann man auch unschön finden. Aber warum kennt der Staat die denn? Weil er sie entweder selber findet oder ankauft. Warum macht er das denn? Weil er den Staatstrojaner damit betreiben will. Wenn er diese Sicherheitslücken, sobald er sie findet, offenbaren müsste, würde er dann wohl überhaupt Ressourcen darauf verwenden, sie zu finden? Nein, würde er natürlich nicht, weil dann würde es ihm ja nichts bringen. Man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, zu sagen, es sollte aus Gemeinwohlerwägungen eine generelle staatliche Aufgabe sein, Sicherheitslücken in Software aufzudecken, völlig unabhängig von der ganzen Staatstrojaner-Thematik.
Richtig.
Einfach so, weil das einfach wichtig ist. Und wenn das so wäre.
Hätte ich auch gedacht, ehrlich gesagt, dass das praktiziert wird.
Denn man kann ja auch legitimerweise sagen, ganz ehrlich, die Softwarehersteller mögen ihren Scheiß selber regeln. Zunächst mal ist das ja auch total legitim. Also das ist, wenn überhaupt, würde ich sagen, in der jüngeren Vergangenheit vielleicht so, dass so viele Dinge inzwischen mit Technik laufen, auch Stichwort Internet of Things und so weiter, dass man sagen muss, wenn eine Software, zumindest eine weitverbreitete Software, eine Sicherheitslücke hat, dann ist das nicht mehr nur ärgerlich für die Anwender, sondern dann wird das quasi zu so einem gesamtgesellschaftlichen Problem und deshalb müsste der Staat da vielleicht einschreiten. Hm. Wenn man das so sehen würde, wenn man sagen würde, ist der Staat muss sich generell im Bereich IT-Sicherheit engagieren, der muss generell auf die Schließung solcher Sicherheitslücken hinwirken, dann würde ich mitgehen bei der Argumentation der GFF. Aber diesen Konsens gibt es ja noch derzeit jedenfalls
auch
nicht.
Der wäre auch tatsächlich nicht besonders praktikabel und man wäre dann wahrscheinlich in der Haftung drin, ne? In der Staatshaftung oder so, wenn man das noch weiter konsequent denkt.
Ja, naja, gut, das wäre schon nochmal ein Schritt weiter. Also haften würden ja, glaube ich, schon im Zweifelsfall dann immer noch die Softwarehersteller, die es verbockt haben und nicht der Staat, der halt nicht schnell genug in der Lage war, den Fehler zu finden. Das ist auch eine Erwägung, die man anstellen kann, finde ich legitim. Aber wie gesagt, spielt momentan im rechtspolitischen Diskurs keine ernstliche Rolle und diesen Konsens gibt es einfach nicht. Und solange es den nicht gibt, finde ich es auch nicht schlimm, dass der Staat die Sicherheitslücken eben sozusagen für sich behält, um den Staatstrojaner aufzuspielen, weil dadurch wird die Lage nicht schlechter, als wenn er das nicht dürfte und deshalb von Anfang an nicht täte. Das scheint mir einfach, wie gesagt, das meine ich mit der Vermengung von zwei Dingen, die nicht wirklich was miteinander zu tun haben.
Ja, und jetzt muss man einfach sehen, was das Bundesverfassungsgericht draus macht. Ne? Mhm. Erfahrungsgemäß wird es jetzt ein bisschen dauern. Ne? Dann gucken sie sich das an. Hoffentlich machen sie dazu eine mündliche Warnung. Wäre schon ganz spannend.
Könnte ich mir gut vorstellen, so viel.
So viele machen sie allerdings nicht. Ne? Also das ist vielleicht mal ein Dutzend im Jahr oder was. Aber vielleicht lohnt sich die ja. Und insbesondere Verfassungsbeschwerden von der GFF wurden ja auch schon vorm Bundesverfassungsgericht als sehr gehaltvoll gelobt.
Wohlwollend kommentiert. Ja, die machen da offensichtlich gute Arbeit bei der GFF. Das also trotz, obwohl ich jetzt hier die Argumentation in dem Punkt nicht teile, muss man allgemein sagen, super Geschichte, was sie da machen und offenbar auch durchaus mit Hand und Fuß juristisch.
Ja. Gucken wir mal, was draus kommt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen, komplett emotionalen Thema. Nämlich die Organspende.
Ja. Also verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland ungefähr 1000 Menschen pro Jahr sterben, weil sie nicht bzw. nicht rechtzeitig ein Spenderorgan bekommen, das sie eben bräuchten, um zu überleben. Das ist tragisch. So weit sind sich, glaube ich, alle einig und es wäre schön, wenn das anders wäre.
Genau, und deswegen möchte man die Organspende ankurbeln und ist eigentlich schon seit Jahren daran, verschiedene Mechanismen auszuprobieren. Ne? Das reine Bitten hat wohl offensichtlich bisher nicht viel gefruchtet. Dann hat man, ich glaube, vor zwei, drei Jahren die Krankenkassen verpflichtet, da ein bisschen quasi fordernder aufzutreten oder zumindest also die Informationen bereitzustellen. Und man hatte dann auch einen Organspendeausweis in der Post, wo man einfach quasi nur unterschreiben musste und den bei sich tragen kann. Und schon wird man zum Kreis der Organspender zumindest ja, hinzugezogen. Ob das dann im konkreten Fall dann auch tatsächlich funktioniert, ist ja nochmal eine andere Frage. Ja.
Also ne, das ist halt momentan ist die Idee, wenn jemand vor seinem Tod erklärt hat, dass er dazu bereit ist, dann kann das auch gemacht werden. Das praktischerweise sollte man dann tatsächlich seinen Organspendeausweis immer bei sich haben, denn die Organentnahme muss ja schnell erfolgen. Und da kann man jetzt nicht irgendwie erstmal tagelang recherchieren, wie war es denn wohl, ja.
Und ist es in der Tat so, dass sie häufig bei bei Unfallopfern eine Rolle spielt, ne? Also bei so tragischen Fällen, wo es tatsächlich auch jüngere und auch kerngesunde Menschen erwischt. Denn man muss natürlich sagen, einem 80-Jährigen eine Leber zu entnehmen, ist natürlich nicht besonders sinnvoll. Ja, ja. Ja. Das ist sozusagen das Dilemma, in dem wir stecken. Es ist einfach eine unfassbar tragische Konstellation. Ja. Ja, da kommt man nicht dran vorbei. Jetzt hat die Bundesregierung,
die CSU hat das, glaube ich, maßgeblich sogar betrieben, eine Idee vorgebracht, die es ja schon seit langem gibt. Ist ja jetzt kein neuer Gedanke, aber die haben das jetzt mal irgendwie angeregt, dass man das machen sollte, nämlich doppelte Widerspruchslösung nennt sich das. Danach soll bei Leuten, die sich zu Lebzeiten nicht geäußert haben zu der Frage, wie es denn ist, vermutet werden, dass sie zustimmen. Aber die Angehörigen sollen dann schon noch widersprechen können, wenn sie eben irgendwie das nicht ja, haben können, aus welchen Gründen auch immer. Ich war immer Riesenfan dieses Modells, weil ich einfach der Meinung war, es gibt mit Sicherheit viele Leute, die durchaus bereit wären, Organe zu spenden, aber einfach den Aufwand nicht betreiben, diesen Spendeausweis auszufüllen. Und einfach deshalb aus der Gruppe
kein Aufwand ist, ne?
Ist es kein wirklicher Aufwand, aber es ist halt schon ein Schritt, den man tun muss. Es ist vor allen Dingen auch ein Schritt, der mit sozusagen unangenehmen Gedanken an den eigenen Tod verbunden ist, den einfach viele Leute einfach scheuen, weil sozusagen, ja, sie wären schon dazu bereit, aber sie haben ja jetzt auch nichts dadurch zu gewinnen, dass sie es ausfüllen. Und wie gesagt, mit dem Thema setzen sich die meisten nicht so gerne auseinander und dann lassen sie es halt. Also ich glaube schon, dass da viele gibt. Und deshalb hielt ich das auch immer für extrem sinnvoll, zumal ich eben umgekehrt finde, wenn jemand wirklich aus, ja, vielleicht, weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, religiöser oder sonstiger Art, das absolut nicht will, dann finde ich es total zumutbar, von demjenigen eben zu verlangen, dass er das erklärt. Da müsste man dann irgendwie eine Art von Register oder sowas schaffen, aber das wäre ja machbar. Das scheint mir nicht zu viel verlangt zu sein, das scheint mir auch kein sonderlich großer Eingriff irgendwie.
Aber jetzt hast du die ganze Zeit in der Vergangenheitsform geredet, das heißt, es gab ein Wandel in deiner Überzeugung oder was?
Ja, ich habe zurückgefunden. Nein, ich habe den Aufmacher der heutigen Einspruchausgabe gelesen.
Unser Online-Magazin für Juristen kann tatsächlich auch Konstantin van Leinden umstimmen?
Ja, durchaus. Verfasst von Professor Michael Kubiziel, ein sehr schlauer, sehr rühriger Strafrechtsprofessor, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Wir packen euch natürlich auch dazu den Link in die Shownotes. Wir weisen an dieser Stelle übrigens auch mal darauf hin, dass ihr gerne auf faz-einspruch.de gehen und euch da ein Abo klicken könnt. Das wäre
ja, und das ist jetzt famos. Ja offensichtlich wirklich ganz interessant. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was dazu gebracht hat, deine Meinung zu ändern.
Also nichts grundsätzlich. Es ist nicht so, dass ich das jetzt von den Wertungen auf einmal anders sehen würde, aber der Beitrag argumentiert recht überzeugend, dass die Probleme oder die Ursachen des Spendermangels oder des Organmangels andere sind. Denn erstens, es ist schon heute so, dass wenn man sich nicht geäußert hat, die Angehörigen entscheiden dürfen.
Ja, das ist so.
Und die Angehörigen stimmen in der Mehrzahl der Fälle zu. Zweitens, 36% der Bevölkerung haben einen Organspendeausweis. Das heißt,
das
sind viele.
Wir haben in der Redaktion auch mal so eine Schnellumfrage gemacht, das waren in der Tat viele.
Ja, das heißt, du hast schon mal 36%, die den Ausweis haben und dann von den Verbleibenden hast du halt nochmal über 50%, jedenfalls, wo die Angehörigen zustimmen. Das müsste doch reichen. Ja, also, für die 1000. Ich meine, es sterben genug Leute und wenn man jetzt mal schaut, 1000 im Jahr, wo es fehlt, also da kann man sich ungefähr ausrechnen, dass das eigentlich gar nicht das Problem sein kann. Die Probleme sind einfach andere. Die Probleme sind offensichtlich, dass Organentnahmen ganz oft, obwohl sie rechtlich möglich wären, nicht erfolgen. Warum? Weil es ein Riesenaufwand ist, weil die Krankenhäuser total überlastet sind in der Regel, weil die Ärzte natürlich auch, also die sind gestresst, die schieben lange Schichten. Jetzt Autounfall, irgendein 20-Jähriger verstirbt. Jetzt musst du, vielleicht stirbt er dir gerade auf dem OP-Stich, jetzt musst du erstmal mit den Eltern sowieso schon dieses horrorhafte Gespräch führen. Dann sollst du mit denen jetzt auch noch das Gespräch führen, ob du irgendwie den gerade nochmal ihm seine ganzen Organe entnehmen darfst. Super schwierig, super stressig und dann hast du eben auch möglicherweise einfach gar nicht die Zeit, um das vernünftig zu tun. Also die Probleme scheinen eher in diesem praktisch tatsächlichen Bereich zu liegen und nicht daran, dass es nicht potenziell genug Spender gäbe. Und man kann sich sogar umgekehrt vorstellen, dass wenn jetzt diese doppelte Widerspruchslösung käme, dann würden wahrscheinlich viel weniger Leute einen Spenderausweis ausfüllen, weil sie sich denken würden, brauche ich ja nicht mehr, wird ja sowieso vermutet. Okay, aber dann hast du halt im Falle des Todes das Nachweisproblem und dann hast du im Falle des Todes das Problem, dass die Angehörigen eben, auch wenn sie zwar meistens zustimmen, aber auch widersprechen können. Wohingegen, wenn du natürlich einen Organspenderausweis bei dir hast, dann geht natürlich jetzt dein Wort vor. Also somit aus rein praktischen Erwägungen heraus scheint mir das einfach nicht die Lösung zu sein.
Das ist ja hochinteressant. Ja.
Siehst du mal?
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen baff, wir hatten das gar nicht abgesprochen und ja. Ich hatte nämlich die Twitter-Einträge von dir verfolgt vergangene Woche und habe mich sozusagen auf eine Gegenmeinung hier eingestellt und jetzt stehe ich da. Aber das macht gar nichts, weil ich dem auch wirklich nicht so wahnsinnig viel entgegenzusetzen habe. Ich schließe mich einfach an. Ja. Wie gesagt, Hörer können ja was anderes posten.
Hast ja schon eine ausreichende Front mit dem Ring gegen mich
gehört. Ja, genau.
Kann ja einfach mal d'accord gehen.
Richtig, und dann kommen wir einfach mal zum nächsten Thema, oder? Es ist, es tut mir jetzt leid, das so abrupt abzubrechen, aber man ist auch natürlich ein bisschen.
Ja, wem das noch nachgeht, wie gesagt,
kann man
der mag sich ein Einspruch-Abo klicken und dann kann er ja den Text von Herrn Kubizel, der geht auch übrigens auch noch auf weitere andere denkbare Modelle ein, wie man das auch regeln könnte, die Verteilung und so. Also es ist Food for Thought sozusagen.
Genau. Ja. Und wir haben jetzt offensichtlich durchaus auch eine neue Praxis hier eingeführt, dass wir uns nächste Woche dann komplett widersprechen können. Das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Tradition, die wir hier begehen könnten. Mhm. Also vielleicht sehen wir das nächste Woche, wenn wir ein paar Mal drüber geschlafen haben, ganz anders. Ja, jetzt kommen wir aber wirklich mal zum Abschluss und zwar zum gerechten Urteil. Ist es soweit?
Es ist soweit.
Die bayerische Landesregierung, die sich wirklich hartnäckig weigert, eigentlich übrigens implizit, ne, die Luftreinhaltepläne irgendwie so einzusetzen, dass sie die Gerichte zufriedenstellen, die deutsche Umwelthilfe zufriedenstellen und das Problem des Kohlenstoffdioxid in den Städten angemessen adressieren. Mhm. Da gab es schon wirklich seit geraumer Zeit Probleme und wir hatten auch schon vor einiger Zeit mal gesprochen, dass die deutsche Umwelthilfe tatsächlich diesen Antrag gestellt hat, die zuständige Umweltministerin, war das glaube ich, ne? Mhm. In Beugehaft sozusagen zu nehmen, um zu erpressen, ja, dass die sich jetzt endlich mal die Luftreinhaltepläne vorknöpfen und so ändern, dass auch womöglich Fahrverbote vorgesehen werden. Das ist sozusagen die Gemengelage und jetzt hat es insofern Änderungen gegeben, als dass das gar kein so erfolgloser Antrag ist, denn jetzt haben die Gerichte.
Denkt man ernsthaft drüber nach.
Genau, auch die Gerichte. So. Ja.
Ja, also der, ne, die schon 2014 hatte der VGH München die Landesregierung verpflichtet, den Luftreinhalteplan zu ändern und wirksame Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub aufzunehmen. Und dann hat es ja bekanntlich, das war schon 2018, oder? Die Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung jedenfalls gegeben, die also auch nochmal ausdrücklich klargestellt hat,
das war im Februar.
Zum Kreis der wirksamen Maßnahmen, die verordnet werden können und gegebenenfalls auch verordnet werden müssen, zählen auch Fahrverbote. Somit ist die Rechtslage wirklich völlig klar. Und es steht hier dieses Urteil seit 2014 im Raum, das von der bayerischen Landesregierung ganz schlicht und ergreifend ignoriert wird. was ein totales Unding ist.
Ja.
Aus naheliegenden Gründen. Es ist bald Landtagswahl. Fahrverbote sind jetzt nicht unbedingt so das Ding, womit man ganz viele Punkte macht bei den Wählern. Also lässt man es halt einfach bleiben. Und das Problem ist halt, naja, wenn du so als Bürger eine gerichtliche Entscheidung ignorierst, das kriegst du durchaus zu spüren. Und dann werden dir die Daumenschrauben halt irgendwie sukzessive so doll angezogen, bis du schon spurst. Aber was kann man eigentlich machen, wenn die Verwaltung sich weigert? Ja, erstaunlich wenig. Das ist vielleicht auch so ein Konstruktionsfehler, so ein bisschen des Gesetzes, weil man einfach mal davon ausgegangen ist, ja, also die Verwaltung, die weigert sich einfach nicht, weißt du? Also,
nee, wenn halt macht sie erstaunlich häufig.
Macht sie halt doch, wie man sieht.
Ist auch nicht der erste Fall, den wir hier diskutieren.
Wir erinnern an Wetzlar, wir erinnern an Sami A., wobei das war sogar, Sami A. finde ich sogar fast noch ein bisschen anders gelagert. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, also was man machen kann, ist halt ein Zwangsgeld verhängen, das haben sie auch schon getan. Das ist aber, glaube ich, erstens gedeckelt auf 10.000 Euro und vor allen Dingen zweitens ist der Witz ja gut, das kommt vom Staat und geht an den Staat. Das wandert einfach nur in einen anderen Etat. Aber das tut dem Staat ja nun letztlich nicht weh. Und in der Höhe schon mal sowieso gar nicht. Und deshalb, hast du gerade schon gesagt, hat die Deutsche Umwelthilfe eben beantragt, den, ja, wahlweise Markus Söder oder den Umweltminister oder dann auch verschiedene Ministerialbeamte in Zwangshaft zu nehmen. Das kennt man ja so Erzwingungshaft eben. Ne? Der Verwaltungsgerichtshof hat jetzt einen Hinweisbeschluss erlassen, in dem er die Beteiligten darauf hinweist, dass er das ernstlich in Erwägung zieht. Das ist ja schon lustig genug ist. Ja. Allerdings will er es dem EuGH vorlegen. Und da habe ich mich gestern gefragt, ja, warum denn das? Was hat denn der EuGH damit zu reden? Ich habe dann mal Remo Klinger, den Anwalt der Deutschen Umwelthilfe, angerufen. Der hat es mir erklärt. Das Problem ist so ein bisschen, in der VWGO steht halt nicht drin, dass man gegenüber Behörden zwangshaft anordnen kann.
Weil die sich ja beugen.
Genau. Im 173 und 167 VWGO ist jeweils ein Verweis auf die Vorschriften der ZPO. Da steht natürlich zwangshaft drin, ja, die man anwenden könnte. Jetzt könnte man ja sagen, na warum, dann ist doch alles fein. Dann nehmen wir halt einfach über diese Verweisvorschrift eben die Vorschriften aus der ZPO. Der VGH hat aber wohl so ein bisschen die Befürchtung, dass er sagt, na ja, aber Zwangsgeld gegen die Behörde gibt es ja in der VWGO, zwangshaft gibt es nicht. Das könnte ja heißen, dass quasi mit der Möglichkeit des Zwangsgeldes abschließend beschrieben ist, was man gegenüber Behörden anordnen darf und deshalb kein Raum mehr besteht, auf diese Verweisungsnorm zu rekurrieren. Und deshalb könnten wir nicht über die Verweisungsnorm gehen, sondern könnten die ZPO-Vorschriften allenfalls analog anwenden, was ja, wie man weiß, nicht ganz dasselbe ist. Das wiederum ist aber schwierig, Freiheitsentziehung auf Basis der analogen Anwendung einer Vorschrift. Man weiß ja, im Rechtsstaat müssen ja gerade Freiheitsentziehungen immer ganz klar gesetzlich bestimmt sein. Fragen wir mal lieber den EuGH, wie dringend, also sozusagen, wie denn seine Gewichtung ist zwischen dem Effet Util, dem Wirksamkeitsdurchsetzungsgrundsatz des Europarechts und eben dieser Problematik, die wir hier sehen. Das wird der EuGH sich dann wohl überlegen müssen. Er hat in einer anderen Entscheidung schon mal gesagt, dass Mitgliedstaaten alle Maßnahmen ergreifen müssen, um eben die Luftreinhaltewerte einzuhalten. Alle Maßnahmen würde man jetzt sagen, ja, zwangshaft ist auch ein Teil der Gruppe alle. Aber das wird er sich wohl nochmal anschauen müssen. Und es zieht die Sache natürlich in die Länge. Die Deutsche Umwelthilfe hofft, dass sie so ein Eilverfahren da kriegen. Dann wird es in 3 Monaten entschieden. Ansonsten kann es halt auch mal 1,5 Jahre dauern.
Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, es ist eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz, aber offensichtlich einer, der immer wichtiger wird, ja, weil offensichtlich Behörden sich über Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen.
Ja, und da muss ich auch nochmal sagen, also Wetzlar war ja ein Fall, haben wir hier in der Sendung drüber gesprochen, wo der NPD die Stadthalle nicht zur Verfügung gestellt wurde, wo das Bundesverfassungsgericht dann echt mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen hat. Und ich frage mich auch so ein bisschen, wo ist eigentlich Katharina Barley, die das mal anprangert? Ja, also im Fall von Sami A. hat sie sich empört gezeigt und wortstark geäußert, wo es ja, also ich will das jetzt nicht schönreden, was bei Sami A. gemacht wurde, aber es ist nicht ganz dasselbe. Als die Abschiebung eingeleitet wurde, war sie rechtmäßig und dann erst in den letzten Minuten wurde sie rechtswidrig. Das ist alles nicht cool und das war auch nicht die eigentliche Art.
Aber richtig, sie hätten abgebrochen werden müssen.
Ja,
ne?
Sie hätte abgebrochen werden müssen.
Die Abschiebung.
Aber, ja. Aber es ist schon trotzdem was anderes, als monatelang ein rechtskräftiges Urteil einfach Tag für Tag aufs Neue zu ignorieren. Und das passiert hier in Bayern jahrelang. Es passiert übrigens auch beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Ne? Da gibt es ja auch dieses Bundesverwaltungsgerichtsurteil, das sagt, schwerstkranken Menschen muss in bestimmten Extremsituationen müssen Medikamente zur Selbsttötung gegeben werden auf Antrag. Das kann die CDU einfach nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Und deshalb gibt es halt das immer ein bisschen streitig, ob es eigentlich wirklich eine förmliche Anweisung ist, aber faktisch ist es jedenfalls so, aus dem Gesundheitsministerium, sowohl von Gröhe als auch jetzt von Spahn, die Ansage, nö, machen wir einfach nicht. Das kann nicht sein. Also es geht nicht an, dass man Urteile, die einem nicht gefallen, nicht umsetzt. Da müsste man, finde ich, eben auch durchaus an diesen Fronten als Justizministerin auch mal ein bisschen lautstark irgendwie sagen, was Sache ist.
Ja, also schöne Grüße an Katharina Barney. Wir haben jetzt auch schon das Bundesarbeitsgericht gegrüßt. Und
kommt mal dran.
Von Herrn Brink und Katharina Barley, aber da wollen wir es jetzt auch dabei bewenden lassen. Ne?
Also genau, ja, wir sind auch schon ein bisschen weiter.
Eine längliche Folge. Genau, aber wir danken für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf nächste Mal, dann wird es wieder ein bisschen überschaubarer, aber also mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Fragen.
Es verspricht das nicht zu früh.
Bereichert uns natürlich auch immer sehr und wir freuen uns immer über Hinweise.
Schreibt uns was, gebt uns Sternchen im iTunes Store, auf Spotify, wo auch immer ihr hört. Abonniert den Podcast, ne? Das sei vielleicht an der Stelle auch mal wieder gesagt. Manche hören uns ja echt über den Webplayer, man mag es kaum glauben. Ist zwar auch okay, aber ich würde doch dringend dazu anraten, uns in der Podcast-App zu abonnieren. Macht die Sache sehr viel angenehmer für euch. Und ja, empfehlt uns Freunden und Bekannten. Schön war's. Macht's gut.
Bis dann.
Bis nächste Woche.
Ciao. Tschüss.